Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Als Gründerinnen und Gründer willst du vor allem eins: schnell vorankommen. Egal ob beim Product Market Fit, deinem nächsten Schritt oder deinem ersten großen Enterprise Deal. Doch mit KI, die Entwicklung immer schneller macht, steigen auch die Anforderungen an Sicherheit. Und das früher als je zuvor. Wer Themen wie Security und Compliance richtig angeht, ermöglicht Wachstum. Wer zu lange wartet, bremst es aus. Deshalb setzen viele Startups früh auf Wanta und wachsen sicher weiter. Und wenn es ans Audit geht, sei in Wochen bereit, nicht erst in Monaten. Jetzt starten auf Wanta.com.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir auch in 2026 wieder jede Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Di Cresti und ich wünsche euch allen ein wundervolles neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid heute Nacht gut reingestartet und ich wünsche natürlich allen voran, weil ihr alle anderen seid mir ja eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich egal, alle anderen Menschen in meinem Leben, außer er, Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche dir jetzt noch kein frohes Neues, weil wir nehmen hier am 31.12. auf, aber ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir, mein Freund?
Einen wunderschönen guten Morgen. Mir geht's, wie immer, wunderbar. Ich kann mich nicht beklagen. Ich freue mich sehr, heute mal wieder mit dir hier am Mikrofon zu sitzen. Ich freue mich sehr, dass dann doch so viele und so viele schöne vor allem Fragen reingekommen sind jetzt im Verlaufe der letzten Tage. Ja, wie gesagt, alles wunderbar, kann mich absolut nicht beklagen. Wie geht's dir?
Mir geht's auch wunderbar. Ich freue mich auf Silvester und den Start ins neue Jahr. Und du hast vor allem mit der Betonung auf dem Schönen absolut recht. Es sind einige Banger-Fragen reingekommen. Also ich freue mich auch sehr auf die heutige Aufnahme. Wollen wir, Silvesterpläne hast du nicht so wirklich groß, ne? Das hast du letzte Woche schon mal angekündigt, dass du eher auf Hunde-Aufpass-Duty bist, wegen Menschen draußen, die der Meinung sind, rumbellern zu müssen.
Genau, das wird das erste Silvester für unsere kleine Coco. Da weiß man natürlich nie, wie sie das wegstecken wird. Die letzten Tage waren jetzt schon ein bisschen schwierig. Wir haben das ganz viel geübt. Wir haben immer wieder auch Feuerwerksvideos in voller Lautstärke laufen lassen in den letzten Wochen und Monaten, um uns ein bisschen darauf vorzubereiten. Wir haben immer wieder auch Sachen, die knallen, in ihrer Nähe halt zum Knallen gebracht und ihr gezeigt, dass das halt nicht schlimm ist und die Welt davon nicht so richtig untergeht. Aber so richtig 1:1 jetzt richtige, vor allem Böller, aber halt auch Raketen draußen kannst du dann doch nicht simulieren. Das, was an sich scheiße ist, aber jetzt für uns vielleicht nicht das Allerschlechteste ist, dass es in den letzten Tagen schon losging, aber halt in Maßen und sie sich halt langsam jetzt so ein bisschen rangewöhnen konnte, seit dem 28., 29. gestern auch schon, dass es jetzt nicht quasi die ganze Zeit Ruhe ist und heute Abend dann halt richtig krass losgeht von 0 auf 100, sage ich mal. Ist natürlich auch verboten jetzt vor dem heutigen Tag und trotzdem kacke und sie hatte trotzdem schon Angst. Aber so Blessing in Disguise, so kleines Silver Lining, dass sie halt, ja, jetzt so langsam rangeführt wird, sage ich mal. Drinnen funktioniert es einigermaßen. Das juckt sie jetzt eigentlich nicht so sehr, vor allem wenn sie halt draußen im Garten ist, irgendwie dann nochmal auf Toilette gehen muss oder so und dann ist irgendwo ein Böller in der Nähe, dann ist das schon nicht so einfach bisher gewesen. Deswegen, ich drück mir gern die Daumen, dass es jetzt heute Nacht einigermaßen funktioniert. Hundebesitzer, Katzenbesitzer, Haustierbesitzer wissen, wovon ich rede. Und gerade wenn es das erste Mal ist, dann hoffen wir wirklich, dass es jetzt einigermaßen gut über die Bühne geht. Wenn es jetzt überhaupt nicht geht, dann müssen wir uns halt für die nächsten Jahre was einfallen lassen in Sachen, keine Ahnung, Schlaftabletten oder mit ihr an irgendeinen ruhigeren Ort fahren. Aber das wird schon einigermaßen. Deswegen keine Pläne dahingehend. Wir gucken einfach, dass wir die Nacht einigermaßen überstehen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, leichte Pläne, nichts allzu Wildes. Wir werden, also Anna und ich werden nach Stuttgart fahren zu einem Kumpel von mir und da ein bisschen mit meinen Jungs den Nachmittag und früheren Abend verbringen und dann aber irgendwann vor 12 wieder zurück nach Balingen, weil die Jungs dann feiern gehen. Und du kennst mich, ihr kennt mich, ihr seht Instagram-Stories und so weiter. Ich bin der Letzte, der eigentlich keinen Bock auf Club hat. Ich bin weiterhin ein großer Enthusiast von in Club gehen. Aber Silvester und Halloween sind so die beiden Stichtage, da habe ich einfach keinen Bock, weil da alles rappelvoll ist, weil da noch mehr betrunkene Menschen, für die ich, je länger ich selber keinen Alkohol trinke und je älter ich werde, immer weniger Toleranz habe, wie ich merke. Das sind einfach so, es reizt mich 0,0 an Silvester feiern zu gehen, deswegen habe ich relativ früh entschieden, dass ich mich da dann ausklinken werde. Also fahren wir wieder zurück nach Balingen und werden dort dann an einem Feldweg, Waldweg mit ein paar Freunden von Anna, Familie von Anna, da ein bisschen oben hochgelegt und das Feuerwerk, auch wenn ich prinzipiell ebenfalls ein Böller- und Feuerwerk-Gegner bin, aber wenn man sich das dann bei Nacht von oben irgendwie auf eine Stadt runterguckt und sich das anschaut, dann hat das natürlich schon auch irgendwie was Schönes, so ehrlich muss man sein. Und das werden wir tun, also das ist dann der Plan zum Rüberkommen und davor dann einfach klassisch bisschen Raclette und Fondue mit den Jungs. Also es wird ein Doppelpack. Ja, das sind die Pläne. Also auch im Großen und Ganzen eher entspannt, aber dann doch ein bisschen draußen, ein bisschen unter Leute.
Klingt gut. Klingt sehr gut.
Und was auch gut klingt, sind die Fragen, die wir heute reinbekommen haben. Dann würde ich vorschlagen, lass uns doch einfach reinstarten, oder?
Liebend gerne.
Wir haben Fragen zu den Lakers reinbekommen, beziehungsweise konkreter in Richtung Lakers Trades. Und die wollen wir jetzt hier zu Beginn direkt mal abfrühstücken. Die erste kam von Jan. Welche Möglichkeiten an Trades seht ihr für die Lakers, um in dieser Saison auch mal eine Defense auf dem Court zu haben? Die zweite kam von Luca. Was bräuchte Luca, also Luka Doncic, in LA, um den Titel mitzuspielen? Das ist jetzt keine direkt nach Trade gemünzte Frage, aber ich dachte mir, passt, glaube ich, ganz gut hier in diese Konversation rein. Und die letzte kam auf YouTube von BadBoy69. Glaubt ihr wirklich, dass LA selbst mit zwei guten Trades die Rockets schlagen könnte in einer Playoff-Serie?
Alles sehr interessante Fragen. Ich hätte gesagt, gehen wir doch mal eine nach der anderen durch. Wir haben über viele der Sachverhalte in den letzten Wochen auch schon hier im Podcast geredet. Ich habe auf YouTube immer wieder auch darüber philosophiert. Deswegen denke ich, müssen wir jetzt hier nicht nochmal unfassbar krass ins Detail gehen, beziehungsweise so viele neue Erkenntnisse werden jetzt hier, denke ich mal, auch nicht entstehen. Die Lakers sollten für einen 3-and-D-Wing traden diese Saison noch vor der Trade-Deadline Anfang Februar. Wenn ich ironischerweise auch gerade in Los Angeles bin. Am 3. geht's los, am 13. komme ich wieder. Ich bin die ganze Deadline-Period in Los Angeles. Das könnte sehr unterhaltsam und interessant werden. Aber zurück zum Thema 3-and-D-Level-Wing. Ich rede hier von einem Andrew Wiggins-Typ-Spieler. Ich rede von einem, absolut traumhaft wäre, Herb Jones-Guy. Ich rede mit Abstrichen von jemandem wie DeAndre Hunter, sollte man sich in Cleveland dazu entscheiden, eventuell auch Veränderungen am Kader vorzunehmen. Von einem Spieler, was vor allem Herb Jones betrifft, aber auch Wiggins und mit Abstrichen Hunter, der Athletik mit reinbringt, der ordentlich in Point-of-Attack-Situationen ist, der defensive Plays machen kann, der mit an den Brettern arbeiten kann, der gut in der Transition ist und der seine am laufenden Band durch Luka Doncic kreierten freien Dreier im Ziel unterbringen kann mit einer guten Quote, im Optimalfall sogar ein bisschen Gravity hat, auch als Shooter, und dabei hilft das Parkett auseinanderzuziehen. Die Lakers haben verschiedene Tradable Assets zur Verfügung, allen voran Rui Hachimura, der ein guter offensiver Spieler ist, aber halt ein desaströser Defender und deswegen in dieses Team nicht passt, wo du genug Offense eigentlich schon hast. Gabe Vincent, das sind zwei Spieler, die auch tradebare Verträge gut mitbringen. Jared Vanderbilt, sicherlich auch irgendwo jemand, der nicht off-limits sein sollte in irgendeinem Trade. Dalton Knecht, der, wie es aussieht, aktuell und auch in naher Zukunft noch nicht ready ist, um konstant Minuten bei einem Team mit Ansprüchen zu bekommen und natürlich der 2031er Pick, den man immer noch zur Verfügung hat. Maxi Kleber, vielleicht irgendwo als Salary Filler, wobei ich da hoffe, dass man, ich hoffe, man macht einen Trade, ich hoffe, man behält Kleber, um halt vor Ort ein bisschen mit Kleber zu reden, um meine Chancen da vor Ort besseren Access zu bekommen, weil der immer steigt, wenn ein deutscher Spieler da ist. Deswegen hoffe ich so ein bisschen ins Geheim, dass Kleber da noch am Start ist bei den Lakers aus persönlichen, egoistischen Gründen. Genau, es gibt Tradable Assets, es gibt Spieler, die vielleicht für das eine oder andere Team interessant sein könnten. Ich denke, jemand wie Rui Hachimura kann durchaus interessant sein für Teams, die eine gute Defense haben, aber ein bisschen offensive Feuerkraft noch brauchen. Dorton Knecht kann interessant sein, der 2031er Pick könnte schmackhaft sein und vielleicht redet sich sogar irgendein Team in einen Gabe Vincent rein. Das sind die Assets, es gibt ein paar Targets, ich hoffe, dass man irgendwo eine Lösung findet, um diesen Kader zu verstärken. Hast du erstmal grundsätzlich Gedanken zu dieser ersten Frage?
Nö, ich würde auch dann konkret in Richtung, also ich glaube, die zweite Frage hast du damit auch schon mitbeantwortet, beziehungsweise haben wir letzte Woche ja auch schon beantwortet,
also halb.
Was bräuchte Luca? Also er bräuchte mehr 3&D-Spieler um sich rum und generell mehr Defense um sich rum. Shooting und Defense, das sind immer die beiden Dinge, die du Luka Doncic gerne an die Seite stellen möchtest, um ein möglichst gutes Team um ihn herum aufzubauen.
Das sind Fragen, die sich die Dallas Mavericks jahrelang gestellt haben und das ist eine Frage, die sich jetzt nicht erst stellt, seitdem er bei den Lakers unter Vertrag ist. Luka braucht eine geile zweite Option, die A, mit ihm zusammen harmoniert auf dem Parkett, ihn dort entlasten kann und auch aus Lukas Vorteil Kapital schlagen kann und die Offense laufen kann, wenn Luka auf der Bank sitzt oder verletzt ist. Das ist in meinen Augen der schwierigste Teil dieser Gleichung. Ironischerweise der Teil der Gleichung, den die Lakers halt schon haben mit Austin Reeves, jetzt und langfristig. Luka braucht 3&D-Wings massenweise. Das war eines der großen Probleme dieses Mavs-Teams. Wahrscheinlich die Frage, die sie, oder der Teil der Gleichung, den man als letztes richtig hinbekommen hat. 3&D-Spieler, gute Shooter, gerade Spieler, die ich halt gerade beschrieben habe vom Profil her. Und drittens, und das kommt mir ein bisschen zu kurz bei den Lakers und bei den Fragen, und auch das hatten wir eigentlich schon besprochen, Luka braucht auch einen guten Frontcourt an seiner Seite mit Pick-and-Roll-Partnern auf der Power-Forward- und Center-Position, so wie er sie hatte in Dallas, mit Lively, mit Gafford, und teilweise auch, vor allem in Pick-and-Pop-Situationen mit jemandem wie PJ Washington. Und gerade Gafford und Lively, dass einer von den beiden immer auf dem Parkett stand, wenn Luka auch gespielt hat. Das war halt schon ein sehr, sehr großer Luxus, weil er konnte mit beiden Two-Man-Game laufen. Beide hatten eine gewisse Wall-Gravity. Beide waren Lob-Targets. Das ist Ayton jetzt auch nicht mehr so heftig. Ayton hat seine Roll-Gravity so, wenn er in diese Floater-Region abrollt, in Sachen Midrange, aber Ayton ist jetzt niemand, der die allerbesten Blöcke stellt, so wie das Lively und Gafford gemacht haben. Und er ist niemand, der dann krass diese Alley-Oops so verwerten kann. Und damit lassen sich die Lakers halt auch einiges durch die Lappen gehen, weil klar reden wir bei Luka, er ist krass so bei seinen Kickout-Pässen und Shooter-Freispielen und das ist ja auch alles so. Aber Luka ist vielleicht der beste Spieler der NBA, wenn es darum geht, easy looks für einen Rollman zu kreieren, was wir jahrelang in Dallas gesehen haben, als er teilweise Dwight Powell hat richtig, richtig gut aussehen lassen. Und auch da sind die Lakers dünn aufgestellt. Vielleicht kannst du in Orlando anrufen und irgendwie Betase bekommen. Oder wenn du schon dabei bist, bei Hunter nachzufragen, dann frag doch vielleicht auch wegen Allen nach in Cleveland. Weil wir hatten es gesagt, und da meintest du damals, das habe ich schön formuliert, dass Ayton nicht gut genug ist, um der Starting Center bei einem Contender zu sein und der ist zu gut, um der Backup Center zu sein. Aber das ist ja grundsätzlich auch ein Problem, was die Lakers haben. Also es sind nicht nur die Wings, sondern du musst langfristig auch einen guten Frontcourt an die Seite stellen. Nummer 2, 3&D-Level Wings und einen guten Frontcourt. Die Lakers haben die Nummer 2 und sie haben einen Spieler, den ich gerne durchaus auch in diesem Frontcourt sehen würde, in DeAndre Ayton, aber halt nicht als einzigen guten Center, bei aller Liebe zu Jackson Hayes. Ja, wir konnten es jahrelang in Dallas sehen. Wir haben auch gesehen, wie lange Dallas gebraucht hat, um so einen Kader um Luka herumzustellen. Ironischerweise, als sie ihn dann hatten, haben sie getradet. Aber ja, die Lakers sind hier sehr, sehr weit davon entfernt, auch nur ansatzweise einen optimalen Kader um Luka herumzubauen, den es bräuchte, um den Titel mitzuspielen.
Bei den Trade-Gerüchten, die jetzt kursieren, vielleicht auf die Schiene zurückzukommen und ein paar konkrete Namen rauszuhauen, hast du jetzt gerade auch schon gemacht. Ich habe zum einen irgendwie eine größere Lösung mit Kyrie Irving gelesen, was ich für absolut nicht gut finden würde. Ich habe Malik Monk gelesen, wo dann wahrscheinlich der Gegenwert nicht allzu krass wäre, aber also ich glaube, das ist tatsächlich die eine Sache, die die Lakers nicht unbedingt brauchen, ist ein weiterer Creator. Also klar, Gabe Vincent gibt dir bislang nicht viel, aber das sollte in meinen Augen nicht die Priorität sein, dass du da jetzt noch, also sagen wir mal Malik Monk, der ist kein schwarzes Loch defensiv, aber der ist auch definitiv kein guter Verteidiger oder niemand, der dir da in irgendeiner Form weiterhelfen wird. Und dann hast du halt nochmal einen Creator von der Bank, der auch noch nicht sonderlich gut in Form ist. Das Einzige, was es für mich schmackhaft gemacht hat, es war ein konkreter Trade, den ich dann im Großen und Ganzen nicht so verkehrt fand. Monk und aber dann Keon Ellis noch mit dazu von den Kings. Und das wäre, glaube ich, so ein Name. Aus irgendwelchen Gründen spielt der in Sacramento nicht so die große Rolle, die er eigentlich spielen sollte, in meinen Augen. Das wäre so jemand, vielleicht noch nicht der allerbewiesenste Shooter, aber wenn man auf die Karrierequoten guckt, ein sehr guter Shooter. Vor allem ein sehr guter Perimeter-Defender. Ich glaube, da ist er über die allermeisten Zweifel erhaben. Und ich schätze mal, relativ günstig zu bekommen, weil ich glaube, wenn du die Lakers bist, du kannst schon nicht unattraktive Pakete schnüren mit diesem First, der weit in der Zukunft liegt. Aber ich denke, rund um die Liga ist jetzt nicht, das ist jetzt keine Pelicans- oder Kings-Situation, wo du dir sicher sein kannst, okay, die werden schon irgendwie noch verkacken in den nächsten Jahren und dann ist dieser 2031er-Pick beispielsweise super duper wertvoll, weil 2031 wird Luka Doncic halt immer noch Anfang 30 sein und vermutlich noch sehr, sehr gut und vermutlich auch noch in LA, wenn er jetzt nicht gerade, also wenn dieses Verhältnis nicht komplett zerrüttet werden sollte. Also ich denke, Stand jetzt kannst du nicht unbedingt davon ausgehen, dass künftige Lakers-Picks sehr viel Wert haben. Das war anders in der LeBron-AD-Ära, weil du sagen konntest, okay, LeBron wird im Ruhestand sein bis dahin. AD ist jetzt schon Ü30 und super verletzungsanfällig. Reeves hatte noch nicht seinen krassen Breakout bis da, zu dem Zeitpunkt. Da konntest du vielleicht sagen, hey, diese Lakers-Picks, damals haben wir viel über den 29er Lakers-Pick geredet oder auch trotzdem der 31er-Pick, das könnten richtige Goldminen sein. Ich glaube, das ist ein bisschen vorbei. Und wenn du dir dann anguckst, was sie an Spielermaterial abgeben können, das Einzige, was sie in Richtung vielversprechendes Talent haben, ist Dalton Knecht, der sich nicht mit Ruhm bekleckert hat jetzt seit seinem heißen Start in die NBA damals. Ja, Hachimura als Expiring und so, das kann interessant sein für Teams, die einfach ihre Bücher ein bisschen freiräumen wollen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Lakers zum Beispiel für einen Herb Jones überhaupt so richtig einen Platz am Tisch haben in solchen Verhandlungen. Weil das ist so ein Spieler, wo ich mich frage, okay, bei den Pelicans muss man sich immer ein bisschen fragen, warum machen sie, was sie machen? Aber das ist so ein Spieler, warum sollten die Pelicans jetzt unbedingt Herb Jones abgeben wollen, wenn nicht ein richtig gutes Angebot kommt? Und ich weiß nicht, ob dieses richtig gute Angebot von den Lakers kommt. Deswegen, es gibt, glaube ich, viele Spieler, wo ich mir nicht so sicher bin, ob die Lakers ernsthafte Player sein können auf dem Trademarkt. Und dann denke ich eher an solche Spieler wie, also entweder so ein Zach LaVine, also so ein, wir wollen unser Problem loswerden. Aber auch bei Zach LaVine würde ich mich fragen, warum. Oder eben bei den Kings, die wirklich sagen, hey, wir wollen Ausverkauf machen, wir nehmen jegliche Assets, wir wollen die Bücher freikriegen, wir wollen Monk abgeben. Und dass du da dann so ein Keon Ellis noch abstaubst. Deswegen war das, glaube ich, ein Trade-Paket, was mir so gut gefallen hat für die Lakers.
Prinzipiell bin ich immer dafür, dass so viele NBA-Teams wie möglich Trades für den Sacramento Kings machen, wenn sie einen guten Deal abstauben wollen. Halte ich prinzipiell nicht für die aller schlechteste Idee. Ich weiß nicht, wie sehr du Monk brauchst in diesem Team, das hast du ja auch schon gesagt, weil so eine Crunch-Time-Lineup mit Reeves und Doncic und Monk, das wird dann schon sehr klein und sehr anfällig bei all der Creation, die man natürlich dann auf dem Parkett stehen hat. Aber gerade Keon Ellis ist natürlich jemand, der da vom Profil prinzipiell erstmal reinfittet. Und ich stimme natürlich absolut zu. Also es bleibt abzuwarten, ob ein Pick jetzt im Großen und Ganzen ausreicht, um jemanden wie Herb Jones zu bekommen. Da wäre dann halt die Frage, wie sehr sich die Pelicans eventuell reinreden können in Knet, in jemanden wie Hachimura. Ich würde es ihnen schon zutrauen, sich da reinzureden, weil die Pelicans so ein bisschen in Richtung Kings gehen, wo man sagt, Alter, wenn man einen guten Trade machen will in der NBA, dann ruft man mal bei den Pelicans an oder bei den Kings mittlerweile. Deswegen sind das auch schon Teams, mit denen die Lakers da ins Gespräch kommen sollten. Zumal die Lakers ganz gute Erfahrungen haben, mit den New Orleans Pelicans einen Deal zu machen. Das ist aber allerdings gar nicht die nächste Frage, sondern erst die übernächste. Eine haben wir ja noch jetzt gehabt zu den Lakers. Und zwar, glaubt ihr wirklich, dass LA mit zwei guten Trades die Rockets schlagen könnte in der Playoff-Serie? Und da bin ich eigentlich schon auch dafür. Weil zwei gute Trades, wie auch immer die aussehen mögen, die würden die Lakers schon sehr weit bringen. Nicht auf OKC oder Denver Level, aber ich glaube nicht, dass Houston so unendlich weit entfernt ist von den Lakers. Ich glaube, die Houston Rockets haben ihre eigenen Probleme. Ich glaube, dass der Van Vliet-Verlust gerade in den Playoffs mehr wehtun wird, als es bisher aussieht. Und es sieht bisher schon so aus, als ob der Verlust sehr wehtut. Gerade was so Halbfeld-Offense angeht. Ich glaube nicht, dass das offensive Rebounding und dieses Two-Big-Man-Ding sich so krass in die Playoffs übertragen lässt. Auch das hat in den letzten Jahren sich immer mal auch angedeutet, dass es halt in den Playoffs ein bisschen schwieriger wird mit Two-Big-Lineups und sich krass so auf Rebounding zu verlassen, so wie jetzt in der Regular Season. Ich glaube nicht, dass die Rockets unbesiegbar sind. Ich glaube nicht, dass die Rockets unfassbar weit weg sind von den Lakers, in meinen Augen. Aber das ist natürlich sehr hypothetisch. Wir gehen ja erstmal über eine hypothetische Serie in einem halben Jahr und dann sehe ich auch nicht so richtig, dass die Lakers zwei gute Trades machen. Deswegen ist es schwer zu beantworten. Ich glaube, die einzigen beiden Teams, wo ich sage, egal was in dieser Saison bei den Lakers passiert, da kommen sie nicht hin im Westen, sind OKC und Denver. Alle anderen, die Spurs, die Rockets, die Wolves, die haben ihre eigenen Probleme und die sind alle nicht über alle Zweifel erhaben. Und an die könnte man schon rankommen, wenn man zur Deadline hin geile Arbeit leistet. Würdest du mir da prinzipiell zustimmen?
Da würde ich dir prinzipiell zustimmen. Ich denke, also gerade wenn wir über die Rockets nachdenken, also ich halte es aktuell für mehr oder weniger ausgeschlossen, dass die Lakers OKC schlagen können und dass die Lakers ein Denver in Bestbesetzung, wenn nicht 4 von 5 Startern verletzt sind, wie das aktuell der Fall ist. Glück gehabt bei Jokic, das sah etwas übler aus, als was jetzt tatsächlich rauskommt. Aber die Nuggets werden jetzt ein paar Wochen ohne ihn auskommen müssen. Das wird sehr interessant zu sehen sein. Ich glaube auch, dass die Rockets nicht super weit weg. Also selbst Stand jetzt, wenn sich personell nichts mehr verändert, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass die Lakers die Rockets schlagen können in der Serie. Ich halte es nicht für wahrscheinlich. Aber wie du gesagt hast, da sind mir die Rockets Fragezeichen. Man hat immer noch die drittbeste Offense jetzt in der laufenden Saison, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben dieses Rockets-Konstrukt so noch nicht wirklich funktionieren sehen offensiv in den Playoffs. Und das ist noch harmlos ausgedrückt von mir. Klar, da kommt jetzt Kevin Durant mit rein. Ich denke, allein das wird helfen und große Schritte mit sich bringen. Aber wie verhält sich Amen Thompson als primärer Creator in einer Playoff-Offense? Wie funktionieren, du hast es gerade gesagt, die Two-Big-Lineups in einem Playoff-Setting? Da sind schon noch Fragezeichen angehängt an dieses Team. Und deswegen würde ich die Rockets A, generell nicht in die Kategorie von OKC und Denver stecken, Stand jetzt als Playoff-Team. Und B, halte ich sie absolut nicht für unschlagbar aus Lakers Sicht. Erst recht nicht, wenn dann wirklich noch ein, zwei gute Trades kommen sollten. Also bin ich voll bei dir. Ja, ich denke schon, dass das mindestens mal machbar ist. Und wer weiß, wenn die Trades richtig gut sind, sind die Rockets wahrscheinlich immer noch favorisiert. Aber dann ist das, glaube ich, sogar eine sehr ausgeglichene Serie.
Da würde ich dir im Großen und Ganzen auch zustimmen. Machen wir weiter. Wir haben nämlich per DM eine sehr lange und auch sehr coole Frage reinbekommen. Es wird immer wieder über die schlechtesten Trades in NBA History gesprochen und dabei alles Mögliche beleuchtet. Was war davor, was blieb danach und so weiter. Ich habe mich dann Folgendes im Gegenzug gefragt. Kann es sein, dass der Lakers-Trade für Anthony Davis im Jahr 2019 in der Gesamtbetrachtung einer der besten Trades in NBA History war? Du gibst damals, auch in der Nachbetrachtung, keine sonderlich schmerzhaften Assets ab, holst dir mit AD eine Meisterschaft nach LA und gibst AD im Herbst seiner Karriere für Luka Doncic ab und holst dir damit einen Top-3-Spieler rein, der die kommenden Jahre deiner Franchise mit hoher Wahrscheinlichkeit prägen wird. Mich würde hier eure Meinung interessieren, beziehungsweise fallen euch ähnliche Beispiele ein. Liebe Grüße aus Österreich. Liebe Grüße zurück. Ich bin gleich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Man muss jetzt ehrlich sagen, jetzt bei AD, es ist schön zusammengefasst, Lakers für AD, AD für zu Doncic. Es ist schwer, da jetzt andere Beispiele zu finden und dementsprechend zu sagen, das rankt jetzt im Vergleich zu den und den Beispielen so und so. Oder hast du sehr gute Beispiele gefunden?
Nee, weil ich glaube, das ist wirklich eine so einzigartige Situation. Ich finde, man kann, und ich muss ehrlich zugeben, ich hatte jetzt die DM gar nicht so, also diese Doncic-Komponente hatte ich jetzt noch gar nicht so wahnsinnig betrachtet. Ich weiß nicht, inwiefern man die beiden Hand in Hand überhaupt sehen kann, weil ich glaube, der AD-Trade, dass ein Superstar getradet wird zu einem anderen Team für ein Potpourri an jungen Talenten und Picks, allein das kommt schon relativ selten vor. Aber das ist dann doch noch etwas, was du in NBA History zurückgehen kannst und sagen kannst, hey, das ist vergleichbar mit diesem hier und dem hier. Aber dass dieser Star dann wiederum für einen noch besseren und noch jüngeren Star in dem größten Blockbuster-Überraschungstrade aller Zeiten, ich weiß nicht, ob du jetzt, klar, wenn man diese Nachbetrachtung komplett durchdenkt und jetzt sagt, man hat die Meisterschaft geholt und jetzt dann AD für Luka Doncic eingetauscht, dann lässt sich da wahrscheinlich kaum dagegen argumentieren, dass das der beste Trade in NBA History ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil ich glaube, das ist so ein riesiger Outlier gewesen, dieser Doncic-Trade. Also ich habe mich jetzt eher mit der Nachbetrachtung des AD-Trades an sich nochmal quasi beschäftigt.
Okay, du kannst das halt unendlich weit machen, theoretisch, weil ja immer wieder Spieler für neue Spieler getradet werden. Du kannst dir jetzt einen Trade von vor 40 Jahren raussuchen und den Zeitstrahl genau zurückverfolgen, wie dieser Trade vor 40 Jahren dazu geführt, dass heute was getradet wurde, weil irgendein Pick oder irgendein Roleplayer oder was auch immer halt wieder eingesetzt wurde, um den nächsten Trade zu machen. Dann wurde ein Spieler gedraftet, der wird dann wieder weiter getradet. Und du kannst halt unendlich weit zurück, weil das alles miteinander zusammenhängt. Das ist jetzt sicherlich nicht das, wonach jetzt konkret gefragt wurde, aber es ist schwierig dann, dass da irgendwie Rahmenbedingungen, sag ich mal, zu finden. Was mir am ehesten noch einfallen würde, und das hatten wir ja auch in einer Extra-Folge beleuchtet, letztes Jahr vor den Finals, ist dieses ganze Paul George-Ding mit den Thunder damals. Dass die Thunder basically, und ich hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf, wir hatten da detailliert drüber geredet, aber dass du Oladipo und Assets abgibst und dir Paul George reinholst und dann Paul George abgibst für basically SGA und den Pick, der dann zu J-Dub führt und damit jetzt auch zum Titel geführt hat und noch mehr Assets. Das würde mir jetzt konkret in der jüngeren NBA-Vergangenheit einfallen als vergleichbarer Deal. Wobei man halt da sagen muss, dass die Thunder das halt bewusst gemacht haben. Sie haben eventuell nicht damit gerechnet, dass sich J-Dub so entwickelt und das SGA so entwickelt, aber das ist nicht aus Versehen passiert. Und die Lakers, bei aller Liebe, den Davis-Trade, den haben sie nur machen können, weil AD und Clutch und LeBron und Magic im Hintergrund die ganzen Fäden gezogen haben über Ewigkeiten und das so ein Drama war und AD's Dad auch noch da involviert war und so weiter und so fort. Also da haben die Lakers schon mal nicht viel an sich mit zu tun gehabt, dass Anthony Davis überhaupt kommt. Und sie haben noch viel weniger damit zu tun gehabt, dass man AD dann Jahre später für Luka Doncic wieder abgibt. Also die Lakers haben bei beiden dieser Trades eigentlich mehr Glück als Verstand gehabt. So, es war super easy für sie, für Anthony Davis zu traden. Davis hat einen konkreten Trade gefordert zu ihnen, hat gesagt, er will nur zu ihnen. Er spielt nicht für Boston, er spielt nicht für irgendjemanden. Dann haben sie zur Trade-Deadline all ihre jungen Spieler abgegeben und sich von den Pelicans veralbern lassen und diese ganzen jungen Spieler mussten dann wieder zurück, was heißt zurück zu den Lakers, aber sie mussten dann wieder für die Lakers spielen, auch wenn wir alle wussten, dass sie angeboten wurden für Anthony Davis. Und dann im Sommer haben die Pelicans dann halt irgendwann nachgegeben, aber auch nur, weil die Lakers in der Lottery mega Glück hatten und diesen vierten Pick irgendwie bekommen haben, den man dann noch weiter traden konnte. Damals, aber Kuzma war in der Lottery und da ist ja auch dieses Meme entstanden, wo er da so grinst. Also da hatten die Lakers, dass Davis überhaupt zu ihnen will, die LeBron-Komponente mit Davis, dass man diesen Pick auch noch bekommt in diesem Sommer, dass die Pelicans dann endgültig sagen, ja, wir machen's. Das ist der Glückteil gewesen und der viel, viel kleinere Glückteil im Vergleich zu dem Teil, der dann die ganze Luka Doncic-Trade-Seite weiter ist. Also ja, mehr Glück als Verstand bei den Lakers dahingehend, während man vielleicht bei anderen vergleichbaren Sachen wie der einen, die ich jetzt angesprochen habe mit OKC und Oladipo und George und SGA, auch irgendwo ein bisschen Glück mit dabei ist, dass sich die Spieler so entwickeln. Aber das war ja sehr, sehr viel kalkulierter und gar nicht mal so einfach gewesen auf Seiten der Thunder, das so zu machen alles. Deswegen schwer zu sagen. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein hervorragender Trade gewesen für die Lakers. Der Davis-Trade ist, das habe ich schon seit vielen Jahren gesagt, egal was danach passiert ist, egal was auch Schlechtes danach passiert ist, diese eine Championship, Bubble hin oder her, rechtfertigt halt alles. Es gibt, also die Hälfte aller NBA-Teams haben noch nie einen Titel gewonnen. Und dieser eine Titel, der rechtfertigt alles. Selbst wenn man jetzt die 5 Jahre danach nicht einmal noch in die Playoffs gekommen wäre, selbst wenn man jetzt Davis nicht für Doncic hätte traden können, dieser eine Titel rechtfertigt alles. Zumal ja auch, wie in der Frage beschrieben, man jetzt nicht super irgendwas Krasses abgeben hat. Lonzo hat sich nicht toll entwickelt aufgrund von Verletzungen. Danach Josh Hart hat sich zu einem guten Spieler entwickelt, aber halt auch nur zu einem Rollenspieler. Ingram hat sich nie zu einem Star entwickeln können. Das war jetzt auch nicht so super heftig viel Gegenwert. Und dass man dann natürlich AD dann irgendwann für Doncic abgeben kann, das ist, ja, müssen wir nicht drüber reden. Haben wir schon oft genug drüber geredet, ist ziemlich lächerlich gewesen. Was sind deine Gedanken zu der Frage?
Das wäre jetzt noch mein letzter Gedanke gewesen, dass das Paket damals schon als ziemlich heftig angesehen wurde, weil eben Lonzo und Hart und Ingram und ja dann auch quasi die Andre Hunter, der dann mit diesem Pick ausgewählt wurde, mit dem vierten Pick, wo ich mich gerade eben noch, ich habe das gerade noch versucht nachzurecherchieren, wo ich mich gefragt habe, wie ist der denn in Atlanta gelandet dann letztendlich? Das war dann nochmal ein Trade einen Tag später. Da haben die Pelicans dann mit den Hawks noch getradet. Da ist dann irgendwie Nikhil Alexander Walker, der aber von Brooklyn gedraftet wurde, der ja jetzt letztendlich bei den Hawks gelandet ist, Jahre später. Der wurde dann irgendwie nach New Orleans getradet und Jackson Hayes wurde noch, also irgendwie relativ komisch. Und der Zweitrunden-Pick 2021, aus dem dann Herb Jones geworden ist. Also das war, wie du gerade gesagt hast, man kann so extrem viel in die Nachbetrachtung nachverfolgen in die Vergangenheit. Naja, weder DeAndre Hunter, noch Lonzo, noch Josh Hart, noch Brandon Ingram. Dyson Daniels wurde ausgewählt mit dem 22er First-Round-Picks, den die Lakers damals nach New Orleans geschickt hatten. Okay, da kann man jetzt in der ganz, ganz krassen Nachbetrachtung sagen, aber auch der sah ja eher wie ein Bust aus, so die ersten Jahre. Es hat sich, also wäre jetzt Ingram ein zweifacher All-NBA-Spieler und wäre Josh Hart ein Sixth Man of the Year, dann würde das in der Nachbetrachtung nochmal ein bisschen, selbst dann würde wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, der Titel das rechtfertigen im Nachhinein.
Hundertprozentig.
Aber dann würde es nochmal viel mehr wehtun. Und dass sich von diesen damals hoch angesehenen jungen Talenten, allen voran Lonzo und Ingram, das waren ja so die beiden Kronjuwelen, nicht so wirklich das entwickelt hat, was man zum damaligen Zeitpunkt vielleicht hätte vermuten können, das macht es dann halt nochmal besser, definitiv in der Nachbetrachtung. Wollen wir weitermachen?
Sehr gerne.
Sean hat gefragt auf YouTube, ist es gerechtfertigt, dass Center bzw. Rim Protector im Defensive Player of the Year Rennen einen solchen Vorteil haben gegenüber Perimeter Defendern? Und da können wir ganz elegant einfach auf eine komplette Analysefolge, die wir mal aufgenommen haben, verweisen.
Ja, und zwar hatten wir verschiedene defensive Rollen und Typen analysiert und sind darin auch zu dem Schluss gekommen, dass die, wir hatten sie damals, die so aus der Patsche Helfer, die dann wirklich am Korb die Fehler der Kollegen und die entstandenen Nachteile wieder gut machen mit ihrer Präsenz und ihren Aktionen dort. Den Korb zu beschützen ist die wichtigste Aufgabe, die es in der Defense gibt. Und diese Aufgabe übernimmt nun mal vorrangig der Center und Rim Protector, nicht im Alleingang, aber vorrangig. Und die defensiven Fünfer sind in den meisten defensiven Szenen involviert. kein Defender ist in so viele Szenen involviert wie der Spieler in der Mitte und der Spieler, der den Korb beschützt. Und dazu kommt halt auch noch, dass von diesem Defender und wozu dieser defensive Fünfer, Center Rim Protector, wie man ihn jetzt auch nennen will, fähig ist, dass es maßgeblich davon abhängt, welche Coverage eine Defense auch spielen kann. Ob du nur Drop spielen kannst, ob du switchen kannst, ob du raushatchen kannst. Das entscheidet basically dein Center mit seinem Skillset. Und wenn du einen Center hast, der draußen nicht beweglich ist, der in 1 gegen 1 Situation gekocht wird, der ein schwaches Positionsspiel hast, den du in Korbnähe behalten musst, dann ist es halt ein Problem. Und je vielseitiger und variabler dein Center ist, desto vielseitiger und variabler kann deine Coverage sein. Das heißt, der hat die wichtigste Aufgabe. Anhand von seinen Skills wird das defensive System zum Großteil entschieden. Und er ist in den meisten Szenen involviert. Und deswegen haben Center / Rim Protector einen großen Vorteil gegenüber Perimeter Defendern im Defensive Player of the Year Rennen. Und ich halte das für absolut gerechtfertigt. Das ist schade für elitäre One-on-One Isolation Defender, die krass sich um Screens navigieren können und Lockdown-Defense am Perimeter spielen. Und das sind Defender, die sehr viel Liebe bekommen von Fans. Aber sie haben nicht den wichtigsten Job. Sie haben in meinen Augen häufig nicht mal den zweitwichtigsten Job, weil die Help-Defense häufig gerade zum Korb hin auch noch mal wichtiger ist, als das, was am Perimeter gemacht hat. Das war damals noch bei den Philadelphia 76ers so ein Riesenthema, als Ben Simmons seine Defensive Player of the Year Campaign hatte und alle gesagt haben, Ben Simmons ist der beste Defender bei den Sixers und müsste Depoy werden, weil er auch so viele Steals und Blocks sammelt und wirklich Abend für Abend Lockdown-Defense gegen die besten Perimeter-Spieler und Creator der Liga spielt. Und ich hatte da ein kontroverses Video damals zu gemacht, wo ich halt gesagt habe, Alter, Ben Simmons ist der drittwichtigste Defender dieses Teams nur, hinter Embiid, der wichtigste ist, und mit Tyus Stiebel, der mit seiner Help-Defense und dass er überall ist auf dem Parkett in der Defense, der zweitwichtigste ist, und Simmons ist nur der drittwichtigste. Und das zeigt halt auch so ein bisschen, was für einen Wert Perimeter Defender haben, weil sie alleine können die Offensive nicht stoppen. Offensive Creator sind so gut, dass sie, egal wer da ist, wer da vor ihnen steht, gerade in Boston-Situationen, irgendwo schlagen können. Das hat man ja jahrelang gesehen, was Jimmy Butler gemacht hat mit Jrue Holiday. Jrue Holiday, einer der besten On-Ball-Perimeter-Defender dieses Jahrtausends. Und Butler hat ihn halt quasi gekocht. Und das war nicht mal die Schuld von Holiday. Das passiert einfach, wenn ein Ballscreen involviert ist, wenn Spacing involviert ist und wenn der offensive Spieler eine gewisse Klasse auch mitbringt. Und dementsprechend tut mir das sehr, sehr leid für diese Spieler, dass sie quasi dann im Deep-Hole-Rennen benachteiligt sind. Aber am Ende des Tages sollte der Award schon auch zu den Spielern gehen, die den größten Impact haben, die die schwierigste Aufgabe haben, die die größte Verantwortung tragen und den größten Anteil auch an einer Identität. Und man hat es ja auch bei Dyson Daniels letzte Saison gesehen. Er hätte nicht besser verteidigen können für sich individuell, aber die Hawks waren halt trotzdem keine gute Defense, wenn er auf dem Parkett stand, weil sein Impact im Großen und Ganzen halt nicht so groß ist wie die vielen Steals und die vielen Highlights und die vielen Rekorde, die er aufgestellt hat, das eventuell erwarten lassen. Deswegen ist es in meinen Augen, long story short, gerechtfertigt.
Dem habe ich absolut nichts hinzuzufügen, außer nochmal den Hinweis, wie ihr diese Folge nachhören könnt. Und das war, da habe ich jetzt gerade extra nochmal zurückgescrollt im Podcast-Feed von Double Step Back. Das hätte man auch in der Vorbereitung machen können. Aber du hast ja gerade wunderbar nochmal zusammengefasst, was wir damals gesprochen haben. Das ist die Folge mit dem Titel Defense ist gleich Probleme lösen, eine neue Art Verteidiger zu bewerten, Fragezeichen. 21. November 2024. Da habt ihr richtig schön anderthalb Stunden Deep Talk, wobei davor gab es Headlines. Ist auch interessant. Davor geht es in den Headlines um die bittere Verletzung von D'Anthony Melton und das wohl von der NBA geplante neue Format für das All-Star-Game. Ist natürlich die große Frage, wie aktuell solche Headlines dann mehr als ein Jahr später sind. D'Anthony Melton ist
recovered noch von jener Verletzung.
Erstens das und das zweitens nicht mehr wirklich so ein riesiges Puzzleteil im Warriors-Puzzle. Und das Format fürs All-Star-Game wurde schon wieder jetzt geändert für die neue Saison. Also, naja. Aber der Teil über die Defense, der ist heute, denke ich, noch genauso aktuell, wie er es im November 24 war. Wir verlinken euch das mal in die Folgenbeschreibung, zumindest den Link zu Spotify. Das ist immer ein bisschen schwierig. Wir können jetzt natürlich nicht da 5 verschiedene Links reinhauen für alle möglichen Anbieter. Aber wenn ihr das hier jetzt nicht auf Spotify hört, dann 21. November 2024. Bisschen runterscrollen oder einfach suchen, je nachdem. Jetzt suche ich nach einer schönen Überleitung, wo ihr nicht runterscrollen müsst oder suchen müsst. Oder andersrum gesagt, wenn ihr etwas Schönes sucht fürs neue Jahr, dann unbedingt, keine Ahnung, macht wahrscheinlich mehr Sinn. Wir sprechen gleich über einen Spieler, der aktuell in dieser Saison so spielt, als würde er regelmäßig Holy konsumieren. Ganz, ganz kurzer Hinweis, Freunde. Das neue Jahr steht nicht nur vor der Tür, sondern wenn ihr das jetzt morgen auf den Ohren habt, dann ist das neue Jahr bereits angebrochen. Und seit gestern läuft bei Holy eine Neujahrsaktion. Perfekt für Neukunden zum Start ins neue Jahr und um Holy mal durchzuprobieren. Ihr wisst Bescheid, das berühmt-berüchtigte Starter-Set Deluxe gibt es mal wieder zum absoluten Sonderpreis. Da habt ihr 57 Portionen von allen 4 Säulen der Heiligkeit, wenn man so will. Das ist ein Running Gag inzwischen bei mir in der Wohnung. Ich sage, hey, komm, ich stehe kurz auf, ich mache mir einen Heiligen. Meine Jungs bedienen sich fleißig an meinem Holy-Vorrat. Milkshake, Energy Drinks, Hydration Drinks und Ice Teas, inklusive übrigens 3 neue Sorten, die seit ein paar Tagen im Sortiment sind. Die Ice Tea Classics, Hibiskus, Schwarztee und Grüntee. Absolut zu empfehlen, mir schmecken sie sehr, sehr gut. Aber vor allem dieses Starter Set Deluxe gibt es jetzt zum neuen Jahr für 59,99. Das sind 57 Portionen. Könnt ihr euch ja gerne runterrechnen, dass ihr da ganz schön günstig wegkommt pro Serving. Und es gibt gratis einen sehr, sehr coolen Thermoshaker, den man übrigens auch als Thermoskanne benutzen kann, wenn man das möchte. Der hält sowohl kalt als auch warm. Nicht nur für Holy, sondern auch für andere Getränke. Mit unserem Code DS spart ihr nochmal 10% auf dieses Angebot. Seid dann also bei 54 Euro. Beziehungsweise mit dem Code DS spart ihr generell 10% bei egal, was euer Holy Herz begehrt. Das als kurzer Hinweis, bevor wir von mir aus, wenn du möchtest, lieber Julius, jetzt weitermachen, wie gesagt, mit einem Spieler, der vermutlich, so wie er aktuell spielt, hin und wieder mal Holy konsumiert.
Sehr, sehr gerne. Nächste Frage kommt von Jonas. Was sagt ihr zur Entwicklung von Jalen Johnson? Die Saison in Klammern Johnson größer als Zeichen Maxi Fragezeichen. Das ist natürlich vor allem eine Frage, mit der du dich vor allem auseinandersetzen kannst als Atlanta Hawks Sympathisant. Ich arbeite gerade an einem Video zu den Hawks, was wahrscheinlich auch am ersten droppen wird, wo ich so ein bisschen über die Probleme rede, die sie in dieser Saison haben. Es steht fest, Jalen Johnson ist keines dieser Probleme. Er im Gegenteil ist einer der wenigen Lichtblicke dieser Saison. Aber wie sieht denn seine Entwicklung ganz genau aus? Und ist er ein besserer Spieler als Tyrese Maxey? Und warum ist er das nicht?
Na, das mit dem besseren Spieler, ich glaube, das wäre jetzt nicht der allerverrückteste Take, aber man muss dann, glaube ich, schon noch klar Nein sagen. Es ist vielleicht ein Stück weit eine Philosophiefrage, weil halt Johnson einfach ein anderes Profil mitbringt. Er ist dieser große athletische Wing. Er ist ein defensives Plus in der Theorie. Man muss aber ehrlich dazu sagen, das ist er in der Praxis leider dann häufig eben auch nicht, vor allem in den letzten Wochen. Aber er hat zumindest das Zeug dazu und er hat auch schon gezeigt in seiner Karriere, dass er ein sehr, sehr guter Flügelverteidiger sein kann, überragender Rebounder. Also wenn du eine Philosophie vertrittst oder wenn du einen Supporting Cast hast, bei dem dieser Spielertyp besser reinpasst als ein Maxey, dann kann man den Case vielleicht schon irgendwo machen. Aber auch vor dem Hintergrund, wie irre Tyrese Maxey aufspielt in dieser Saison, ist das, glaube ich, etwas, was man nicht so hundertprozentig argumentativ vertreten kann. Aber da darfst gleich gerne du noch ein paar Worte zu verlieren. Die Entwicklung von Jalen Johnson ist absolut fantastisch. Das ist immer noch einer meiner größten Schmerzen in meinem Leben, dass ich ihn in unserem Fantasy-Draft am Anfang der Saison nicht bekommen habe. Shoutout an Nico, du kleiner Knilch. Der hat ihn mir nämlich weggeschnappt. Ja, Jalen Johnson ist absolut. 121er Offensiv-Rating ist mit Abstand Career-High. 62% True-Shooting sind Career-High. Er legt Career-Highs across the board auf mit 23,7 Punkten, 10,4 Rebounds, 8,4 Assists. Trotzdem, vor allem dieser Sprung von ich glaube, 4 oder 5 Assists letztes Jahr, wo er ja auch schon so einen kleinen Breakout hatte, zu 8,5 Assists. Hat viel damit zu tun, dass natürlich die Usage deutlich hochgegangen ist, gerade jetzt in den Spielen, in denen Trae Young nicht am Start war. Aber es lässt sich, glaube ich, viel herunterbrechen von dem, was wir gerade sehen bei ihm, dass sein, ich nenne es mal generell Ballbehandlung, also da würde ich sowohl den Jumper als auch generell sein Ballhandling und seine Fußarbeit, seine Körperkontrolle, er kommt viel besser in die Spots, in die er kommen will, schafft es, Hilfe zu ziehen, spielt dann die richtigen Pässe. Das sind jetzt alles keine virtuosen Jokic-Behind-the-Back-Passes, aber dass seine Assists dermaßen in die Höhe geschossen sind, hat halt einfach viel damit zu tun, dass er der oberste Name auf dem Scouting-Report ist von den Gegnern in den meisten Hawks-Spielen bislang in dieser Saison. Man kann den Case machen, wahrscheinlich sogar, wenn Trae Young mit auf dem Feld steht, ist er das. Und er das richtig gut ausnutzen kann und seine Kollegen in Szene setzt. Und vor allem das, was ich gesagt habe mit dem Ballhandling, so seine Rim-Frequency ist leicht runtergegangen, was ich aber nicht schlimm finde, weil sie A, immer noch relativ hoch ist und B, er ein bisschen mehr aus der Midrange macht. Seine Quote, sowohl bei Dreiern als auch bei Midrange-Würfen, ist hochgegangen. Sein Shot-Mix hat sich nicht wirklich verändert. Also die Verteilung von wie viel macht er am Ring, wie viel macht er in der Midrange, wie viel macht er von drei, das ist im Großen und Ganzen gleich geblieben wie letzte Saison. Aber es ist ultra effizient geworden, weil er in meinen Augen einfach viel geschliffener ist, nicht mehr ganz so roh wie noch letztes Jahr, weil er es perfekt versteht, in seine Spots zu kommen, sich Platz zu verschaffen für solche eben Midrange-Pull-Up-Würfe zum Beispiel, weil er seinen Dreier, wie gesagt, ein bisschen besser trifft, 37% ist Career High, weil er das dann, wie gesagt, seine Scoring Gravity ausnutzen kann, um die Kollegen in Szene zu setzen. Also das sind ganz wichtige Schritte hin zu einem Superstar All-NBA-Performer. Ich möchte nicht sagen, also ich denke, er hat Stand jetzt einen sehr, sehr guten All-NBA-Case. Ich würde trotzdem noch nicht sagen, also ich glaube nicht, wenn ich jetzt im Sommer meine Top 20, wenn wir unsere Top 20 Listen machen, ich weiß nicht, ob Jalen Johnson da ein No-Brainer drin sein wird, vermutlich nicht. Er wird, glaube ich, kein ernsthafter Kandidat für die Top 15 sein und das ist bei einem Maxi zum Beispiel anders. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Tyrese Maxi nächste Saison nicht in meiner Top 20 drin sein wird, weil man es bei Johnson vielleicht auch noch ein bisschen sehen will. Wie funktioniert das jetzt an der Seite von Trae, wo der zurück ist? Kann er die Quoten halten, die für seine Verhältnisse sehr gute Dreierquote, die für seine Verhältnisse überragende Midrange-Quote, ist glaube ich bei 45% oder so, ich habe es vorher noch nachgeguckt. Die Usage ist bei 28%, also ist jetzt auch nicht so, dass er hier irgendwie 33-34% Usage abreißt, es ist immer noch, kommt viel seiner Produktion, gerade jetzt in den Spielen ohne Trae, haben wir ja darüber geredet, dass die Hawks so tolles Ballmovement haben und mehrere Spieler, die da attackieren können und so, das kam schon alles viel im Flow der Offense. Wie sieht es dann aus, wenn er in einem Playoff-Setting wirklich, okay, die Halfcourt-Defense des Gegners ist on point, unsere Rollenspieler strugglen vielleicht ein bisschen, du musst uns jetzt einen Korb generieren. Da gibt es immer noch einige Spieler, inklusive Maxi, die ich ihm dann vorziehen würde, auch inklusive Trae Young, ehrlicherweise. Aber die Schritte, die er macht, die Entwicklung, die er macht in den letzten Wochen, Monaten, ist fantastisch. Und wenn das so weitergeht, dann sprechen wir wahrscheinlich relativ bald von Jalen Johnson als noch höherem und dann vielleicht wirklich als No-Brainer All-NBA-Spieler, No-Brainer Top-20-Spieler. Wer weiß, ganz so weit bin ich aktuell noch nicht, aber es freut mich natürlich riesig zu sehen, wie die Entwicklung vonstatten geht gerade.
Ich bin, glaube ich, ein kleines bisschen pessimistischer da noch, einfach auch, weil wir es noch überhaupt nicht in den Playoffs gesehen haben und nicht als erste Option gesehen haben genug. Aber ich stimme dir grundsätzlich bei allem zu. Er spielt eine unfassbar krasse Saison. Ich denke, die Hawks hätten sich von ihm individuell kaum mehr wünschen und erhoffen können, als das, was er bisher gezeigt hat. Und dementsprechend habe ich da jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen. Tolle, tolle Entwicklung. Ich denke, dass er auch noch lange nicht angekommen ist bei seinem Ceiling. Aber er ist nicht auf Maxis Level, gerade als Creator und Nummer 1. Und jemand, der am laufenden Band Vorteile kreiert für sich und seine Kollegen. Und er hat es halt auch in dieser Saison nicht gezeigt, dass er so im Alleingang dieses Team zu Siegen führen kann und die Kollegen so mitreißen kann. Die Hawks werden outscored, wenn er auf dem Parkett steht, was natürlich nicht seine Schuld ist, aber er ist halt auch noch nicht ganz gut genug, um das halt im Alleingang zu ändern. Und dementsprechend hätte ich ihn wahrscheinlich eher so in dieser aktuell Top 30 Range. Ist Jalen Johnson besser als Franz?
Boah. Ha.
Ich glaube nicht. Und Franz ist auch noch weit weg, um wirklich ein No-Brainer Top 20 Guy zu sein. Top 20 ist halt schon sehr, sehr heftig. Und da musst du es halt auch in den Playoffs gezeigt haben.
Ja, safe. Also da stimme ich zu bei beiden. Ich will mich jetzt nicht zu einem festen Take hinreißen lassen, da müsste ich mich mit beschäftigen. Aber ich würde wahrscheinlich auch noch leicht zu Franz tendieren, vor allem wegen der Defense. Weil wie gesagt, ich glaube, das unterschätzen viele. Und es war auch am Anfang der Saison, als Trae Young raus war, als die Hawks dann plötzlich so eine geile Defense hatten, da war Jalen Johnson wirklich krass defensiv teilweise. Und er hat auch immer noch gute defensive Momente. Aber das hat sich in den letzten Wochen sowas von... Also wenn ihr ein Hawks-Spiel guckt, achtet mal gerne auf Jalen Johnson. Er wird viel mehr jetzt wieder Offball eingesetzt. Dort nimmt er regelmäßig kleine Nickerchen und lässt irgendwelche Backdoor-Cutter in seinem Rücken. Also Jalen Johnson ist in den letzten paar Wochen kein guter Verteidiger mehr. Ich möchte nicht sagen, dass er dieses Zeug nicht mehr hat. Und im Kontrast dazu ist Franz Wagner halt einfach ein überragender Verteidiger. Ich denke, offensiv bringen sie ähnliche Dinge mit. Franz nochmal ein bisschen mehr Rim-Pressure und Fähigkeiten direkt am Korb. Also da kommt Johnson schon noch sehr viel über seine Athletik, statt über Craftiness und Touch und so. Er hat halt auch diese Explosivität. Die hatten Franz zum Beispiel wiederum nicht. Ich denke, sie sind nah beieinander, aber ich würde wahrscheinlich aus dem Bauch raus auch leicht zu Franz noch tendieren aktuell.
Ja, da würde ich dir auch zustimmen. Machen wir weiter mit der nächsten Frage von Lars. Immer wenn ich OKC gucke, fällt mir auf, wie dreckig Dort und AC, also Alex Caruso, spielen. Warum so selten Calls?
Das ist keine schlechte Frage. Das ist auch eine Storyline, die ein Ding ist in der NBA in den letzten Monaten schon. Ich würde behaupten, weil, also erstens, ja, wenig Calls vielleicht gegen Dort und Caruso. Ich habe jetzt nicht so die Zahlen, wie viel Faust die machen pro Spiel. Ich könnte wetten, ich guck's mal kurz nach, ich könnte wetten, das sind nicht wahnsinnig wenige. Also ich habe schon das Gefühl, dass Dort häufiger mal, also Dort begeht 3 Fouls pro Spiel und er spielt nur 27 Minuten, also per 36, wenn jetzt Dort die Minuten von einem Star abreißen würde, dann sind das 4 Fouls. Das ist jetzt nicht wenig. Und Caruso ist bei, da machen wir auch direkt per 36, weil er halt einfach nicht genug spielt, ist per 36 bei 2,3 Fouls. Das sind dann deutlich weniger, aber Caruso ist halt auch einfach wahnsinnig clever. Das wird gleich mein Punkt sein. Eine Sekunde noch. Man muss sagen, die Thunder sind, wenn man sich die gegnerische Freiwurfrate anguckt, auf Clean in the Glass, sind sie Platz 13. Also überdurchschnittlich, aber jetzt auch nicht so, dass die Gegner da nie an die Freiwurflinie gehen. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, es besteht immer eine gewisse Korrelation zwischen den Offensiv-Rebounds, die du zulässt, und der Freiwurfrate, weil halt einfach sehr viele Freiwurf-Fouls bei Offensiv-Rebounds passieren. Die Thunder haben die fünftbeste oder die fünftschlechteste gegnerische Freiwurfquote. Sie sind ein überragendes Team, wenn es darum geht, Offensiv-Rebounds wegzunehmen, das eigene Glas zu beschützen. Das führt wiederum dazu, dass du weniger Freiwürfe generierst für den Gegner. Und dann bedeutet ja wiederum dieser Platz 13, dass am Perimeter oder in anderen Situationen tendenziell sogar mehr Freiwürfe generiert werden. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, dass hier Spieler wie Dort und AC oder auch generell die Thunder, das ist ja generell ein Thunder-Ding, dass sie eine sehr, im Englischen sagen wir handsy, also eine sehr aktive Defense mit ihren Händen spielen. Auch jemand wie Cason Wallace zum Beispiel, dass sie sehr physisch spielen, dass sie teilweise auch sehr hart spielen, gar keine Frage. Ob das jetzt in einem exorbitanten Ausmaß durchgewunken wird von den Refs, weiß ich nicht, ob das stimmt. Es kann schon sein, dass es hier und da so ist. Und dann würde ich aber trotzdem sagen, Dort und Caruso sind halt nicht nur einfach Bullen und Kettenhunde am Ball, sondern halt auch einfach zwei der cleversten Verteidiger am Perimeter in der NBA. Also sie verstehen es sehr gut, immer mal wieder so leicht den Ellenbogen raus oder leicht vielleicht auf die Hand schlagen, aber das dann in einem Winkel machen, dass es der Ref nicht sieht. Da ist schon, glaube ich, viel Cleverness dabei. Und deswegen hätten sie vielleicht den ein oder anderen Foul-Call mehr verdient. Vermutlich schon. Also wie gesagt, das ist auch etwas, was jetzt nicht nur dir, Lars, aufgefallen ist, sondern was einige Leute beschäftigt im NBA-Kosmos. Auch so die Podcasts von den amerikanischen Kollegen zum Beispiel, die ich höre und was ja so ein bisschen eine Antithese ist gegenüber dem allgemeinen Trend oder der allgemeinen Meinung, dass zu viel gefoult wird und zu viel gecallt wird vor allem. Aber ich habe es jetzt bislang in den letzten Monaten, Wochen nicht als sehr, sehr auffällig empfunden, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie anders siehst, Julius.
Es gibt schon sehr viele Szenen, gerade auf Social Media, wo vor allem Lou Dort, aber auch Alex Caruso damit davon kommen, immer wieder zu schlagen, ihre Gegner im Sinne von nach dem Ball schlagen und die Hand oder den Arm, Körpertreffen ihres Gegners, indem sie mit Festhalten davon kommen. Ich glaube, oder meine einzige Erklärung dafür ist, die lautet nicht, dass die Thunder bevorzugt werden und die Refs da mit Absicht ein Auge zudrücken, sondern ich glaube, und das gilt gerade für Caruso, und das ist ein Fakt, dass Caruso häufig größere Gegenspieler verteidigt und dadurch mit mehr davon kommt, weil die Refs schon den kleineren, körperlich benachteiligten Spieler mehr durchgehen lassen. Also wenn Caruso Jokic verteidigt, darf er mehr machen, weil es halt auch nicht so sehr ins Gewicht fällt gegen jemanden wie Jokic, als das vielleicht ein Defender machen würde, der auf einem Level körperlich mit dem Joker ist. Ich glaube, dadurch, dass Caruso häufig größere Defender verteidigt, kommt er halt öfter mal damit davon, wenn er nach dem Ball schlägt und den Arm des Gegners trifft oder wenn er ihn irgendwie festhält oder wenn sie um Position kämpfen. Das ist halt schon so, wenn Jokic und Caruso um Position kämpfen, da kann Caruso da drücken und schieben und boxen, was er möchte. Da gibt's halt dann keinen Pfiff hier, weil die Refs sagen, Digga, das ist halt gegen Jokic. So, was soll er da sonst machen? Und ich glaube, da werden halt viele Fouls, auch härtere Fouls und nicht so coole Aktionen dann einfach übersehen. Das wäre eine von meinen Erklärungen. Und das ist ja bei Dort ähnlich. Dort ja auch, klar, ein bulliger Spieler, aber jetzt auch nicht der allergrößte. Und auch er ist häufiger mal dran an einem Kevin Durant oder an einem LeBron oder so. Und da darfst du dann halt schon ein bisschen mehr festhalten und ein bisschen mehr, ja, körperlich agieren, wenn du halt der benachteiligte, kleinere Spieler bist. Aber grundsätzlich regt mich das halt auch schon ein bisschen auf. Ich würde jetzt bei Caruso nicht sagen, dass er dreckig spielt. Bei Dort, weiß nicht, ob du die Szene jetzt gegen Wemby gesehen hast, wo er da komplett unnötig da in ihn reinrennt und man da auch echt Glück hatte jetzt, dass da Wemby nichts passiert ist. Das funktioniert halt nicht und das sollten die Refs auch sehen. Und da verstehe ich schon den Unmut, gerade wenn es jetzt von den Fans kommt, dessen Spieler und dessen Team da jetzt gerade von betroffen ist. Aber es gibt hier keine, ich würde jetzt hier nicht von einer Verschwörung sprechen, aber dass die Liga hier generell die Thunder einfach machen lässt, was sie wollen, das würde ich jetzt, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Und meine Philosophie, mein Gedanke zu diesen Themen ist ja eigentlich ja immer, dass ich mich davon fernhalte und mich eher auf das Spielerische konzentriere und versuche, Resultate durch Spielerisches zu erklären und nicht einfach nur damit, dass die Thunder halt gewonnen haben, weil sie halt wieder so dreckig gespielt haben und das aber nicht gepfiffen wurde. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so super tief drin. Dort schon immer mal eine dreckige Aktion, aber Caruso würde ich da jetzt mal so ein bisschen ausklammern eigentlich.
Alright, dann lass uns weitermachen mit der nächsten Frage. Die kam von Gerard Dock. Wie seht ihr aktuell das NBA-Potenzial der deutschen Talente in der NCAA?
Da müssen wir natürlich dazu sagen, und das hat jetzt nichts mit Faulheit in Sachen Vorbereitung auf diese Folge zu tun, dass wir einfach uns damit jetzt noch nicht ausreichend beschäftigen können. Ich meine, ich kann jetzt hier nur für mich selber sprechen, aber ich verfolge College Basketball, wenn überhaupt, erst dann kurz vor dem jeweiligen NBA Draft. Ich bin, was NBA Content und NBA Arbeit angeht, komplett ausgelastet. Von daher kann ich jetzt hier nicht groß irgendetwas sagen über irgendwelche College-Spieler. Also ich kann auch über die Top-Picks und über diese krasse Draft-Class, die das nächste Jahr sein soll, basically nichts sagen, bis darauf, dass ich den einen oder anderen der Namen schon mal gehört habe. Und ich habe mich auch mit den deutschen Talenten nicht beschäftigt, nicht generell, jetzt auch nicht in Vorbereitung auf diese Folge. Ich kann dazu absolut nichts sagen. Und ich wollte jetzt auch nicht hier irgendeinen Artikel lesen und dann einfach nur das wiedergeben, ohne auch nur eine Minute Tape gesehen zu haben, und ich wollte jetzt auch nicht nur die Highlights gucken und davon dann irgendwas wiedergeben. Ich rede am liebsten nur über Dinge, gerade jetzt hier in diesem Podcast, von denen ich halt auch wirklich Ahnung habe und was dann halt auch meine eigenen Gedanken sind. Deswegen finde ich, sollte man ab und zu dann auch mal sagen, ey, ich habe davon nicht genug Ahnung, ich halte mich hier jetzt mal zurück. Und genau so eine Situation ist es jetzt hier gerade. Von daher kann ich dazu jetzt nicht wirklich irgendetwas sagen. Du bist ein bisschen mehr drin, aber du bist jetzt auch alles andere als ein NCAA-Experte oder ja, was jetzt die deutschen NBA-Draft-Prospects angeht, oder?
Ja, absolut. Also ich habe jetzt gerade, weil das eben so die beiden großen Namen sind aus deutscher Sicht, habe ich Hannes Steinbach und Christian Anderson. Über Christian Anderson haben wir ja auch schon geredet in diesem Podcast hier und da, gerade im Kontext der Eurobasket, wo er ja im vorläufigen Kader war jetzt diesen Sommer. Aber im Großen und Ganzen bin ich da voll bei dir und ich glaube, das würde auch dem Anspruch hier von uns in diesem Podcast nicht gerecht werden, wenn wir hier jetzt auf Knopfdruck uns irgendwie versuchen, mit den deutschen Talenten zu beschäftigen. Das wird dann noch kommen, wenn es Richtung Draft geht. Ich denke, da werden wir uns ein bisschen mehr reindenken. Ich denke auch gerade du, also ich könnte mir gut vorstellen, dass du zu Hannes Steinbach zum Beispiel ein Video machen wirst, wenn es dann Richtung Draft geht, weil er ja wirklich das polarisierendste und vielversprechendste deutsche Prospect ist. Vielleicht kurz ein paar Worte zu den beiden. Hannes Steinbach bei Washington im Einsatz. Fabelzahlen auflegend bislang. 18 Punkte und 12 Rebounds im Schnitt in 10 Spielen. Als 6'11", fast 100 Kilo, Power Forward / auch mal Small Ball Center. 6'11" und Hometown Würzburg, Germany. Da kommen Erinnerungen hoch vielleicht. 46% Dreierquote. Das hat wahrscheinlich jetzt auch noch sehr viel mit einem heißen Händchen zu tun, zumal das Volumen sehr niedrig ist. Also er steht jetzt auf die Saison gesehen bei 6 von 13 Dreiern, aber er zeigt schon mal ganz schön Shooting Touch. Und das hat jetzt halt dazu geführt in den letzten Wochen, dass er auf den Draftboards immer weiter nach oben schießt. Also er ist an mehreren Stellen inzwischen in der Lottery angekommen. Ich habe ihn hier und da sogar schon in der Top 10 gesehen. Also das ist ein Draft-Prospect, auf den wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen dürfen aus deutscher Sicht. Nicht ganz so hypig steht es um Christian Anderson. Ich glaube, das hat aber auch was, wenn wir jetzt über Draft-Stock und über NBA-Potenzial nachdenken, viel auch einfach damit zu tun, dass er halt ein 1,88 großer, unter 75 Kilo Guard ist. Relativ kleiner, relativ schmächtiger Guard. Auch er legt aber fantastische Zahlen auf am College in dieser Saison bei Texas Tech in der Big 12 Conference. 21 Punkte, 7 Assists, knapp 2 Steals. Absoluter, es spielt 38 Minuten im Schnitt. was ziemlich crazy ist. Also Stammspieler ist noch gelinde gesagt in seinem zweiten College-Jahr, also er ist Sophomore. Und wie gesagt, wir haben ja hier auch schon hier und da über ihn gesprochen. Und um die anderen Namen vielleicht noch kurz genannt zu haben, aber da bin ich dann wirklich auch komplett raus aktuell. Erik Reibe ist noch jemand, der aktuell auf dem College aktiv ist. Johann Grünloh bei Virginia, Sananda Fru bei Louisville. Und Ivan Kartschenkov, der Name kommt mir zumindest bekannt vor, über den haben wir auch schon mal, und wenn es nur ganz am Rande war, gesprochen. Der ist bei Arizona im Einsatz. Also da kommt schon was auf uns zu, auch wenn wir Richtung March Madness denken. Aber wie gesagt, das wird dann an anderer Stelle einfach nochmal ausführlicher aufgegriffen. Aber Hannes Steinbach sieht so aus, als würde der ganz schön für Furore sorgen auf den Draftboards der NBA-Teams.
Mhm. Auf jeden Fall. Machen wir weiter mit einer Frage, wo eine ähnliche Antwort jetzt gleich kommt wie bei der letzten, denn Ole hat über YouTube gefragt, was glaubt ihr, ist die all-time gesehen beste Position im Basketball? Auch hier wieder der Disclaimer, wir sind keine NBA-History-Experten. Unser NBA-Wissen bezieht sich auf die aktuelle, moderne Ära. Wir sind die NBA 75-Anniversary-List mal durchgegangen und haben einfach mal da oben geguckt, was das so für Spieler waren, die da jetzt ganz oben zu finden sind und auf welche Position sich das konzentriert. Jeder hat ja auch irgendwo zumindest mal so ein halbes Ranking der sich 10 größten, 20 größten, besten Spieler in der Geschichte der NBA, und dass man da einfach dann so ein bisschen schaut, okay, waren das denn alles Small Forwards? War das sehr Point Guard lastig? Geht's eher in Richtung Big Man? Das ist so ein bisschen jetzt der Weg gewesen, aber auch meine Einstellung dazu ist seit Jahren die gleiche. Es gibt keinen offizielles Top-10-Ranking von mir all time. Ich halte mich sehr zurück in der GOAT-Debatte, weil ich Michael Jordan halt auch nie habe spielen sehen. Und das ist halt auch wieder so eine Frage, die sich halt sehr schwer beantworten lässt von jemandem, der seit 2011 die NBA verfolgt und seit 2015 halt hardcore die NBA verfolgt und sich halt dann nicht reingefuchst hat, was in den 60ern und 70ern und 80ern so sehr passiert ist.
So ist es, kann ich mich größtenteils einfach nur anschließen. Du hast es gerade angerissen. Ich habe ja hier im Podcast auch immer mal wieder die Top 75-Liste von The Athletic erwähnt. Das war dann diese 75th Anniversary-Geschichte. Und in dem Rahmen hat The Athletic einige ihrer Journalisten, die sich mit der NBA beschäftigen, voten lassen und haben dann ein Ranking aufgestellt. Das war 2022, ist jetzt also schon wieder ein paar Jährchen her. Aber ich denke, das ist immer noch so das Nächste dran an qualifiziertem Konsens, was man irgendwie bekommen kann. Also wenn sich da x Frauen und Männer, die sich wirklich seit Jahren und teilweise Jahrzehnten hauptberuflich mit der NBA beschäftigen, wenn die da ein gemeinsames Ranking erstellen, ich denke, dann kann man sich da zumindest ein bisschen dran orientieren, auch wenn das Ganze natürlich, wie du gesagt hast, weiterhin wahnsinnig schwammig und subjektiv bleibt. Ich habe mir die Top 30 dieses The Athletic Rankings nochmal rausgeschrieben, habe da dann jeweils so die primäre Position. Da gibt's dann auch Grenzfälle. Also ich habe jetzt Kevin Durant zum Beispiel als Small Forward betitelt. Kann man sicherlich auch sagen, gerade in den letzten Jahren seiner Karriere und aber auch zum Beispiel bei seinem vermeintlichen Peak mit den Warriors ist er vielleicht eher ein Power Forward, aber so soll es denn eben jetzt mal sein. 7 Point Guards sind zu finden in den Top 30, nämlich Chris Paul, Isaiah Thomas, John Stockton, das ist jetzt von unten gelesen, also Chris Paul ist 30, Isaiah Thomas 26, Stockton 25. Steph Curry auf Platz 15, Jerry West auf Platz 14, Oscar Robertson auf Platz 12 und Magic Johnson auf Platz 5. Nur 3 Shooting Guards? Das hat mich ein bisschen überrascht. Dwayne Wade auf Platz 28 und dann eben Kobe Bryant als 10. und ein gewisser Michael Jordan an der Spitze. 7 Small Forwards, John Havlicek, Rick Barry, Elgin Baylor, Julius Irving und wenn wir dann in die Top 15 reingehen, Kevin Durant auf 13 und LeBron James auf Platz 2. Auch bei LeBron haben wir schon häufig drüber geredet. Ist jetzt LeBron ein Small Forward? Eigentlich ist LeBron ein Point Guard. Wie dem auch sei. 6 Power Forwards. Giannis Antetokounmpo. Da kann man vielleicht sagen, ist der inzwischen ein bisschen höher anzusiedeln als Platz 24. Charles Barkley, Kevin Garnett, Kevin Malone. Heißt nicht von The Office hier? Der heißt doch Kevin Malone, glaube ich, gell? Der Kevin-Charakter. Karl Malone,
Ahnung.
Meine ich natürlich.
Keine Ahnung.
Hast du The Office nie gesehen, das amerikanische?
Eine Staffel, 2 Staffeln.
Ah, schade. Stimmt, hatten wir es schon mal irgendwann von. Und Tim Duncan auf Platz 9 und dann haben wir 7 Center und da finde ich es besonders interessant, dass diese 7 Center allesamt in den Top 20 sind und deswegen wahrscheinlich, um die Frage von Ole zu beantworten, müsste man vermutlich mit der Center-Position gehen, auch einfach, weil die NBA in der Vergangenheit dermaßen dominiert wurde von Centern. Wir haben David Robinson auf Platz 20, Moses Malone auf Platz 18, Hakeem Olajuwon auf 11 und dann satte 4 Center in den Top 8, nämlich Shaq, Wilt, Bill Russell und Kareem Abdul-Jabbar. Also ich denke, wenn man das hier jetzt als Anhaltspunkt nimmt, kommt man zu dem Schluss. Die Center-Position, und da kann man ja jetzt drüber diskutieren, wahrscheinlich ist Nikola Jokic Stand jetzt schon ein Top-30-Spieler, wenn man jetzt ein solches Ranking heute nochmal aufgestellt werden würde. Er hat sicherlich sogar einen Case, dann noch weiter oben angesiedelt zu sein. Ich denke mal, Victor Wembanyama wird am Ende seiner Karriere ein Wörtchen mitzureden haben um diese oberen Plätze. Das ist die Frage, wird sich das jetzt in den nächsten Jahren großartig ändern? Vermutlich nicht. Die Center-Position ist historisch gesehen vermutlich die, die am stärksten besetzt war über die Jahre und Jahrzehnte.
Zu dem Schluss bin ich auch gekommen, muss es jetzt nicht alles nachplappern, aber da sind schon sehr, sehr viele Center mit drin, gerade in der Top 20, aber auch in der Top 10, wenn du über Wilt, über Kareem, über Shaq redest und dann kommst du halt auch in dieser 11 bis 20er Region auf den einen oder anderen Namen. Von daher ist es wahrscheinlich irgendwo das Rennen zwischen Small Forward und Centern mit dem hauchdünnen Center-Vorteil. Und das ist ja auch was jetzt so in der modernen NBA vom Trend her so weitergeht, dass der aktuell beste Spieler ist ein Center, das größte Talent der NBA ist ein Center. Also das ist ein Trend, der so schnell auch nicht endet.
Ein paar Fragen haben wir noch. Die erste kommt von Samuel. Was haltet ihr von der Idee, die NBA nach Europa zu bringen?
Ich halte nicht besonders viel von dieser NBA Europa Liga, weil, und das ist ein grundlegendes Problem, was ich mit vielen habe in der heutigen Zeit in Sachen Entertainment, weil ich finde nicht, dass man hier gesagt hat, ey, wir haben eine geile Idee, lass uns die umsetzen, sondern wie können wir noch mehr Geld verdienen, das Ganze noch größer machen, noch mehr Money rausziehen aus den Märkten und von den Konsumenten. Und dann ist man auf die Idee gekommen, ey, das ist in Amerika vielleicht langsam aber sicher ausgeschöpft, dann gehen wir einfach nach Europa. Und das halte ich für nicht den richtigen Ansatz, neue Dinge zu machen. Das ist ja bei Filmen und Serien und Musik ein ähnliches Ding. Ich habe es damals in einem YouTube-Video mit dieser neuen Harry Potter-Serie verglichen, die ja dann rauskommt, in 1 oder 2 Jahren. So nach dem Motto, man guckt es sich irgendwo an, weil man trotzdem Fan ist, aber niemand hat halt danach gefragt. Also wer hat ernsthaft gefragt nach einer Harry Potter-Serie, wo jede Staffel ein Buch ist, und wer hat gefragt nach einer NBA Europa Liga? Keiner. Kein Fan, Zuschauer, Konsument hat jemals danach gefragt. Und es gibt es halt trotzdem, weil es sehr, sehr lukrativ ist. Das wird es dann sehr wahrscheinlich geben, weil es sehr lukrativ ist. Und das halte ich für den falschen Weg. Nichtsdestotrotz sind wir auf dem Weg, das zu bekommen. Wie gesagt, ich hatte da vor einer Weile auf YouTube ein sehr, 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 sehr langes Video auch gemacht mit den Vor- und den vielen, vielen Nachteilen. Da kann ich jedem ans Herz legen, sich das vielleicht mal anzuschauen. Es ist, man bricht da mit den Traditionen. Es würde der Euroleague in die Quere kommen. Es geht darum, vor allem aus diesem, ja, Katar-Dubai-Raum das ganze Money abzukassieren. Man will auch nicht so wirklich viel zu tun haben mit diesen traditionellen europäischen Top-Clubs und der Fankultur dort und den Eigentümern, die ja dann auch eigene Vorstellungen haben, sondern es geht vor allem darum, das arabische Money zu bekommen. Und das halte ich auch für einen fragwürdigen Weg. Ich weiß nicht, hast du andere Gedanken? Wahrscheinlich nicht dazu. Ich habe da keinen großen Bock drauf, oder?
Ja, ich bin ein bisschen optimistischer eingestellt der ganzen Sache wahrscheinlich, aber im Großen und Ganzen bin ich auch kein Fan von. Also ich finde deinen Punkt, dass niemand danach gefragt hat, der ist absolut richtig. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, dass jetzt eine weitere Instanz kommt nach Europa in den europäischen Basketball. Also hätte man das jetzt geschafft mit der Euroleague, die ja auch alles andere als ein... Also die Euroleague ist ein Wettbewerb, den es seit 2000 gibt, der seit Jahren regelmäßig in der Kritik steht. Also zum Beispiel Alba Berlin war jetzt der letzte Verein, der sich entfernt hat von der Euroleague. Deswegen haben wir aktuell nur noch den FC Bayern München damit drin. Es gibt inzwischen ein Team aus Dubai in der Euroleague. Also das sind auch Strukturen, die alles andere als frei von Kritik sind und alles andere als im Sinne des Basketballromantikers und im Sinne des Fans. Hätte man es irgendwie geschafft, diese Euroleague zu ersetzen durch eine Liga mit NBA-Strukturen, durch einen Wettbewerb, wo halt dann die NBA und die FIBA irgendwie mit ihre Finger im Spiel haben, dann wäre ich dann nochmal deutlich besser eingestellt, was das angeht. Aber es kommt halt jetzt nochmal ein Wettbewerb. Und es stimmt, dass beispielsweise Märkte wie, also so traditionelle Basketballmärkte, die aber halt für die NBA als Medienmärkte nicht so interessant sind, wie Litauen zum Beispiel, wie Serbien mit Belgrad allen voran, obwohl Nikola Jokic gerade der beste Spieler der Welt ist. Was man so hört, soll das dann eher in die Richtung gehen. Also es hat Gespräche mit PSG gegeben, mit Manchester City gegeben. Also dass diese großen Marken aus dem Fußball quasi in den Basketball mit rüberkommen sollen. Und da bin ich voll bei dir. Also vielleicht ganz kurz für die Leute, die es nicht auf dem Schirm haben. 2027 wird das Ding kommen, was man so hört. Es wird 16 Teams geben. 12 davon sind feste Franchises. Da sind unter anderem Bayern und Alba im Gespräch. 4 sollen variable Quali-Plätze sein, in denen man sich zum Beispiel über den Eurocup qualifizieren kann oder über nationale Wettbewerbe. Das heißt, vergleichbar mit der Euroleague, dieses System, wo ich per se schon kein großer Fan von bin. Also die Champions League im Fußball ist auch eine Gelddruckmaschine, aber da kann sich theoretisch zumindest jeder einzelne Verein für qualifizieren. Das ist halt dann in dieser NBA Europe League und auch in der Euroleague nicht der Fall. Es gibt, wie du sagst, viele, viele, viele Punkte, die dagegen sprechen. Es ist vor allem, und das fand ich, hast du schön formuliert, es ist nicht so, wir haben diese Idee, die den Basketball voranbringt oder die die europäische Basketballkultur ein bisschen in die NBA-Welt einfließen lässt oder die die Vorteile, die wir ja im NBA-System haben. Also ich bin zum Beispiel ein großer Freund vom Salary Cap, wenn ich jetzt aus Fußballsicht in Europa zum Beispiel denke. Ich finde das Draft-Prinzip bis heute ein sehr gutes. Es gibt ja schon Dinge, wo man sagen könnte, hey, wenn wir die uns vom US-Sport abgucken, von der NBA abgucken und nach Europa übertragen, dann könnte das gut sein für den Sport, den wir alle so lieben. Das scheint es halt nicht zu sein. Es scheint halt wirklich, wie du gesagt hast, einfach nur, wir wollen die europäischen Märkte erschließen, wir wollen den Nahostmarkt erschließen und wir wollen damit Kohle machen. Und deswegen stampfen wir jetzt dieses Ding hier aus dem Boden. Das ist schade, das ist nicht so wirklich im Sinne des Fans. Mal gucken, wie es wird. Ich werde schon offen dem gegenüberstehen. Ich werde es mir angucken. Ich werde versuchen, open-minded zu sein. Aber ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in 2 Jahren sitzen und denken, Alter, die NBA Europe League, geile Sache, halte ich für sehr gering.
Da stimme ich auf jeden Fall zu. Eine sehr, sehr geile Sache ist die nächste Frage. Und die kam von Mika. Und zwar, ihr baut eine Starting Five unter 40 Millionen und nicht mehr auf dem Rookie-Deal. Ich bin normalerweise nicht der allergrößte Fan von solchen Gedankenexperimenten. Ich weiß, das geht dir anders. Ich kann mir vorstellen, du hattest den allergrößten Spaß mit dieser Frage. Ich hatte auch meinen Spaß, aber ich glaube, du hattest noch mal sehr, sehr viel mehr Spaß.
Es war meine absolute Lieblingsfrage, weil du halt hier auch verschiedene Wege gehen kannst, philosophisch. Also ist die Frage, möchte ich einen Superstar, der dann einen Großteil meines 40-Millionen-Budgets auffrisst und dann fülle ich auf? Oder möchte ich eine Big Two oder möchte ich eine Big Three? Oder also, und trotzdem, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir bei derselben 5 gelandet sind.
Das halte ich für sehr ausgeschlossen. Also, dass wir vielleicht eine Überschneidung haben von 3 Dudes oder so, das sehe ich noch. Aber dass wir bei diesem Spielerpool, der ja doch relativ groß jetzt ist und vielleicht 200 Spieler umfasst, dass wir da jetzt auf die exakt gleichen 5 kommen, das würde mich schon sehr wundern. Wie ja, war
ich bin gespannt.
Dein Ansatz? Was hast du gemacht? Hast du so wie ich gemacht und bist einfach mal so die besten Value-Verträge der NBA durchgegangen und hast dir da schon mal so einen Kern aufgebaut? Oder bist du einfach nur, keine Ahnung, hast bei 15 Millionen Gehalt gestartet und bist dann runter und hast dir alle Spieler ausgesucht, die dir gefallen haben? Wie war der Process dahinter? Und wie viel musstest du umschieben nach hinten raus? Weil ich musste ein bisschen schieben und dann mich doch von dem einen oder anderen Spieler wieder trennen.
Mein Prozess war ziemlich geradlinig, muss ich sagen. Also ich habe ja so ein bisschen gegoogelt, was sind die besten Verträge der NBA, so ein bisschen alle Bücher durchgegangen von den NBA-Teams und so mir ein paar Namen rausgeschrieben und habe dann aber sehr schnell 2 Spieler identifiziert, die ich unbedingt in diesem Team haben möchte, weil sie einfach fantastische Verträge haben aktuell noch und weil sie beide aktuell dabei sind, einen All-Star-Leap zu vollziehen. Und dann dachte ich mir, und ich kann dir gleich sagen, welche die beiden Spieler sind.
Einen weiß ich.
Und da war dann halt schon, bitte?
Einen weiß ich, weil ich ihn auch habe.
Hast du Austin Reeves auch mit drin, schätze
ich? Ja, hundertprozentig, natürlich.
Okay. Austin Reeves, 13,9 Millionen, sein aktuelles Gehalt. Das wird schon sehr bald nicht mehr so niedrig sein, schätze ich. Das war ein ziemlicher No-Brainer. Und dann stand ich vor der Entscheidung, fülle ich den Rest mit so Verträgen so zwischen 7 und 9 auf und habe dann vielleicht noch 2 andere mit drin und so. Und dann habe ich aber einen zweiten Spieler identifiziert, der mit 14,4 Millionen sogar leicht über Reeves steht, den ich unbedingt in diesem Team mit drin haben wollte. Und dann habe ich den genommen und dann dachte ich mir, okay, den Rest fülle ich dann einfach auf. Und ich spreche natürlich von Danny Avdija.
Auch nicht schlecht. Spielt ein sehr, sehr geiles Jahr in Portland und nicht viele reden darüber. Auch einer der besten, teamfreundlichsten Verträge der NBA aktuell. Ich habe nur Reeves mit dabei, aber Avdija ist schon geil. Aber da musst du schon jetzt echt gucken, weil dann hast du ja schon knapp 30 Millionen an Salary geblockt.
Genau.
Okay.
Mein dritter Spieler, und das ist dann der dritte größere, und dann war klar, weil diese 30 Millionen, die ich mit Reeves und Avdija vollgeblockt habe, okay, war klar, jetzt reicht's mir noch mehr oder weniger für, jetzt habe ich gerade so ein bisschen die Sorge, dass ich mich verrechnet habe, aber ich hoffe, dass ich es richtig gemacht habe. 14,4 für Avdija plus 13,9 für Reeves, dann sind wir bei 28,3 Millionen. Okay, das passt. Plus, und das kann ich jetzt verraten, mein dritter Spieler, das ist dann quasi meine Big Three, 7,2 Millionen auf der Point Guard Position, Peyton Pritchard.
Den habe ich auch mit drin.
Sehr schön. Dann bin ich bei 35,5 Millionen und dann habe ich meine letzten beiden Spots mit Minimum Guys aufgefüllt, jeweils 2,3 Millionen und dann bin ich bei 40,1 gelandet. Also zahl dann gern ein bisschen Luxussteuer.
Das okay. Das funktioniert nicht. Da bist du ja, das funktioniert nicht. Das können wir nicht gelten lassen. Wenn die Frage
das ist aber aufgerundet. Also ich glaube,
unter
wenn du
40 Millionen gefragt hat, dann kannst du nicht bei 40,1 rauskommen.
Also ich glaube, wenn ich die genau perfekten Verträge zusammenrechne, also wenn ich nicht 7,2 bei Pritchard, ich habe es glaube ich im Kopf, dass es 7,1 irgendwas waren, dann komme ich bei unter 40 raus.
Okay, also Reeves und Avdija, das verrechnet sich. Also Avdija verdient ein bisschen weniger als das, was du gesagt hast, und Reeves verdient halt ein bisschen mehr. Das sollte sich dann miteinander ausgleichen.
Wen hast du denn? Also dann hast du einen White Boy Backcourt.
Genau, ich habe Austin Reeves und Peyton Pritchard als mein Backcourt und habe dafür Creation und Shooting gesorgt. Pritchard, der auch einer der absolut teamfreundlichsten Verträge der NBA, kann man gar nicht glauben, dass das kein Rookie-Deal mehr ist, diese 7,2 Millionen. Dann habe ich Dyson Daniels am Start mit 7,7 Millionen.
Ist aber ein Rookie-Deal, oder nicht?
Jetzt, wo du sagst.
Daniels 21er Draft, das müsste dann jetzt der, und der hat ja auch schon eine Extension unterschrieben, die nächstes Jahr reinkickt. Der ist ineligible, mein Freund.
Da habe ich jetzt natürlich ein bisschen Mist gebaut.
Ansonsten wäre das absolut geiler Pick gewesen, gar keine Frage. Dyson Daniels trifft 12,7% Dreier dieses Jahr, sehe ich gerade.
Dann muss ich jetzt mal in diese Range gucken, ob ich da noch einen Ersatz finde, auf die Schnelle.
Ich kann dir ja so lange gerne mal sagen, mit welchen beiden Minimumspielern ich meinen Roster aufgefüllt habe. Ich hatte dann quasi Pritchard und Reeves, so wie du, auf der 1 und 2. Ich habe dann gesagt, okay, Avdija schiebe ich auf die 4. Der bringt die Größe mit, die Bulligkeit, kann da vielleicht ein paar Vierer verteidigen. Und habe mich natürlich für Championship-Veteran und jetzt seit neuestem Minimum-Spieler Bruce Brown entschieden. Das ist, glaube ich, so mit der. Hast du den auch?
Nee. Ich hatte noch so mit knapp 11 Millionen übrig nach meinen ersten drei Spielern, wo ich halt Daniels nicht nehmen kann. Und ich habe mich dafür Horford 5,7 Millionen und Nick Richards 5,0 entschieden im Frontcourt, dass ich da Größe und Rebounding mit dabei. Ich habe eine Weile hin und her überlegt, ob ich Ayton nehmen soll, der ja um die 8,1 Millionen verdient und ja auch nicht mehr quasi sein Rookie-Deal hat, schon lange nicht mehr sein Rookie-Deal hat. Und dann habe ich überlegt, ob ich irgendwie mit Miles McBride gehen kann, der meines Wissens auch nicht mehr seinen Rookie-Deal hat und mit 4,3 Millionen im Jahr halt einen echt, echt geilen Deal hat aus Teamsicht. Einer der besseren Bankspieler der NBA ist, aber dann wird es halt defensiv schon schnell schwer. Also bei McBride habe ich eine ganze Weile hin und her überlegt, ob ich den mit reinnehmen soll.
Ich glaube, diese Rookie-Deal-Geschichte, also McBride ist ja ein Second-Round-Pick gewesen, das ist, glaube ich, sowieso. Ich weiß nicht, ob der jetzt rein theoretisch, ob man das noch, aber also mit Rookie-Deal habe ich jetzt den Mika so verstanden, diese klassischen Rookie-Scale-Contracts für Lottery-Picks, für Top-Picks, dass die halt, aber wenn jetzt ein Zweitrunden-Pick, so wie es ja McBride ist, wenn der jetzt noch irgendwie in seinem ersten Vertrag in der NBA, aber ist er wahrscheinlich ja auch gar nicht, weil die in der Regel dann
ist es nicht.
Über Two-Ways
ist es nicht.
Kommen.
Ist nicht mehr sein erster Vertrag.
Ja, genau, okay, dann ist es, dann passt es auf jeden Fall. Ich finde, das ist das, was ich anfangs meinte. Du bist einen anderen Weg gegangen als ich. Also du hast, glaube ich, schon eher geguckt, dass du deine Millionen gleichmäßig aufteilst.
Ja,
ich
war nach dem Motto, gib mir einfach Marcus Smart jetzt statt Dyson Daniels. Ja, also ich bin quasi von Reeves. Ich hatte erst einen Weg, wo ich Reeves und Herb Jones und dann habe ich halt 28, irgendwas geblockt und gucke dann aber, dass ich hatte auch keinen Bock, zwei Minimum-Spieler hier mit reinzunehmen.
Ja, ich schon, war schon eher weil die Minimum-Spieler echt viel hergeben. Also Bruce Brown, No-Brainer, so? Absolut genialer Rollenspieler für ein gutes Team. Und auf der Center-Position hatte ich dann die Qual der Wahl zwischen Nemias Keita und dem Mann, für den ich mich letztendlich entschieden habe. Weißt du, wer die NBA in Blocks anführt, lieber Julius Schubert? Jay Mother Effin Huff von den Indiana Pacers.
Oh, bei dem habe ich auch überlegt, ja.
Hat sage und schreibe, ich habe es gerade eben vor mir gehabt, 74 oder so Blocks bislang rausgehauen, 2,4 pro Spiel. Der ballert dir hier und da einen Dreier rein, nicht das allerhöchste Volumen und nicht die allergeilste Quote, aber er hat so ein bisschen Stretch-Element. Und ich dachte mir, zum Minimum hier mir einen Center reinholen, der das mitbringt, Stretch Rim Protector, dann noch Bruce Brown und Avdija am Perimeter und Pritchard, Reeves und Avdija, die mir die Creation bringen. Let's go, nehme ich. Aber ich verstehe deinen Gedanken. Also wäre ich nicht zu dem Schluss gekommen, dass ich mit Bruce Brown und Jay Huff zwei sehr gute Minimumspieler zur Verfügung habe. Und da hätte es dann auch nochmal, also Keon Ellis zum Beispiel wäre ein Kandidat gewesen. Colin Gillespie, der stark aufspielt gerade, ist Minimumspieler. AJ Mitchell von den Thunder, der für viel Furore gesorgt hat, das waren dann alles nicht so richtig Kandidaten, weil ich halt die Guard-Position mit Pritchard und Reeves schon geblockt hatte. Jordan Walsh von den Celtics, auch geile Saison, die er spielt, so als 3-and-D-Mann und wie gesagt Keita. Und da dachte ich mir, okay, die Qualität bei diesen beiden Minimum-Spots ist mir hoch genug. Und vor allem Pritchard, der öffnet dann schon viel mit seinem Vertrag. Also wenn jetzt Pritchard eher so in dieser 9 bis 12 Millionen Range, wo jetzt ein DiVincenzo zum Beispiel drin ist, Davion Mitchell, Kobe White, solche Leute, die dann auch noch geile Verträge haben, dann hätte dieses, also dann wäre die Rechnung halt nicht aufgegangen, logischerweise. Aber Pritchard, dann meine Big Two und dann Brown und Huff als Minimum-Füller bin ich sehr zufrieden mit rausgegangen.
Wunderbar. Naja, dann geht der Punkt da an dich. Da hatte ich natürlich jetzt mit diesem Dyson Daniels Ding, das habe ich jetzt natürlich ein bisschen verboxt und da finde ich jetzt auf die Schnelle auch keinen gleichwertigen Ersatz. Da müsste ich da nochmal komplett von vorne starten, beziehungsweise nach Reeves und Pritchard von vorne starten. Aber Avdija ist natürlich schon sehr, sehr nice.
Ich war mir nicht sicher, ob Cam Thomas und Quentin Grimes eligible sind mit ihren Qualifying Offers.
Nein, sind sie in meinen Augen
nicht. Ist das theoretisch ein Rookie-Deal?
Nee, in meinen Augen nicht. Bei Nembhard, hat nicht Nembhard auch so einen geilen Team-Deal unterschrieben? Hätte man auch überlegen können, aber das ja überlappt sich ein bisschen mit Reeves und dessen Skillset.
True. Okay, wollen wir weitermachen?
Alright. Zwei Fragen haben wir noch. Ein bisschen weg jetzt vom Basketball. Die erste kam von Lars. Persönliche Frage, wann habt ihr eigentlich Geburtstag? Beste Grüße und viel Liebe. Beste Grüße und viel Liebe an dich zurück, lieber Lars. Ja, wir sind gar nicht so weit auseinander bei unseren Geburtstagen auf den Kalender gesehen. Wir sind ein Jahr dann auseinander, was das Alter angeht, aber unsere Geburtstage sind gar nicht mal so weit weg voneinander.
So ist es. Ich habe am 17. August Geburtstag, bin also ebenso wie du stolzer Löwe.
Stolzer
oder?
Löwe.
Was ist der Karl?
Absolut.
Ja, genau.
Bestes, Löwe, ja. Bestes Sternzeichen überhaupt.
Oh, yeah.
Meine Schwester ist Fisch.
Whack.
Das kann ich nicht ernst nehmen. Also überhaupt nicht. Da
vor
kann
allem
ich
nicht
schon
Fische.
Keinen Respekt
sie ist so,
haben
sie ist so,
vor der Person.
Also sie ist nicht Fische, sondern sie ist ein Fisch.
Sie ist ein Fisch. Ich glaube, mein Bruder ist, ich glaube, Stier oder so. Das ist dann schon ein bisschen besser, aber das kommt nicht an den majestätischen Löwen heran. Ich bin actually relativ knapp. Wir sind dann, glaube ich, relativ knapp beide. Löwe. Ich am Anfang und du eher am Ende. Nein, also Sommer, Geburtstag mit Abstand das Beste, was es gibt in meinen Augen. Es gab auch mal eine Stretch von ungefähr 10 Jahren, wo am 25. Juli immer perfektes Wetter war. Kein Regen und blauer Himmel. Die Stretch endete dann vor 2 Jahren. Ich habe dann immer aus Spaß gesagt, wenn zu meinen Freunden und Family, wenn ihr euch irgendwas vornehmen wollt, irgendein draußen Event, dann legt's immer auf den 25. Juli, weil da ist immer perfektes Wetter und dann war es mal einmal nicht und jetzt aber wieder 2 Jahre. Sehr, sehr schön, also der 25. Juli auch an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn eine Hochzeit oder irgendeine Feier draußen, irgendwas, wofür halt geiles Wetter sein muss, dann legt's euch auf den 25. Juli, denkt an mich und freut euch, dass ihr 25 Grad und keine Wolke am Himmel habt. Ja, wir sehen uns doch ab und zu mal zum Geburtstag. Du warst vor 2 Jahren bei mir zum Geburtstag und ich war dich auch schon mal besuchen zu deinem Geburtstag. Also das gucken wir auch immer mal. Wir haben jetzt immer unsere Podcast-Trips einmal im Jahr. Von daher ist jetzt nicht mehr so die Notwendigkeit da, dass wir uns dann auch im Sommer nochmal sehen, so wie früher. Aber wir haben uns auch schon ab und zu mal besucht. Ja.
So ist es. Bei der Sommergeburtstaggeschichte kann ich mich nur anschließen. Das war auch für mich immer Sommerferien. Waren bei dir dann auch immer schon Sommerferien?
Immer. Okay. Also sowohl, aber bei dir nicht. Also gut, ich weiß ja nicht, wie es bei deinem Bundesland aussieht, aber wenn du in Sachsen-Anhalt wärst, dann wäre es nicht immer gewesen, weil wir haben regelmäßig auch Anfang August dann schon wieder Schule gehabt. Wir sind immer relativ früh. Aber ich habe sowohl, wenn es, keine Ahnung, im Juni schon losging, immer dann am Ende halt Geburtstag gehabt oder wenn es halt im Juli erst losging, dann sowieso. Aber ich hatte nicht einmal zu Schulzeiten Schule an meinem Geburtstag.
Ja, bei uns tatsächlich, also ich habe jetzt gerade geguckt, in Baden-Württemberg, die Sommerferien 2026 beginnen jetzt zum Beispiel am 30. Juli. Also da wärst du dann schon nicht mehr mit.
Okay, dann haben wir beide auch anscheinend Glück, dass wir in unseren jeweiligen Bundesländern aufgewachsen sind, weil wie gesagt, in Sachsen-Anhalt wärst du auch nicht immer safe gewesen. Wobei ich frage, ob das überhaupt so schlimm ist. Ist in Sachsen-Anhalt
Mitte August schon wieder Schule?
Ab und zu ja, ab und zu auch Anfang August schon. Wir sind immer relativ, wir haben manchmal schon irgendwie Mitte, Ende Juni Ferien gehabt.
Tatsächlich, auch jetzt dieses Jahr. 2026, Sommerferien Sachsen-Anhalt, 4. Juli bis 14. August.
Ja, na siehst du, haben wir beide Glück. Wobei ich, wie gesagt, gar nicht mal so weiß, ob das überhaupt so ein Riesendrama wäre, an seinem Geburtstag auch mal in die Schule zu gehen.
Nee, aber da kriegst du dann schön Glückwünsche vom Crush. Und Kuchen bringst du mit und so.
Kuchen musst du selber
mitbringen. Fand ich jetzt auch nie. War jetzt keine Horrorvorstellung.
Ja, nee.
Eine letzte Frage noch, die kam vom lieben Steph. Habt ihr Neujahrsvorsätze? Wenn ja, welche?
Ja, jetzt muss ich den Motivational Coach ein bisschen raushängen lassen. Und zwar, dass ich keine Neujahrsvorsätze habe, sondern wenn ich halt irgendwas ändern will, dann muss ich dafür nicht warten bis zum 1. Januar. Klingt immer ein bisschen corny. Aber im Großen und Ganzen fasst es das eigentlich ganz schön zusammen. Also ich persönlich habe jetzt keinen einzigen Neujahrsvorsatz. Wenn ich jetzt im Oktober irgendwas ändern will, dann warte ich da jetzt dann nicht bis 1. Januar. Oder nehme jetzt speziell für den 1. Januar vor, okay, jetzt achte ich auf meinen Schlafrhythmus, jetzt mache ich wieder mehr Sport, jetzt bin ich ein bisschen netter zu meiner Freundin oder, keine Ahnung, mach sonst irgendwas. So ich versuche das eigentlich dann immer relativ schnell umzusetzen, wenn solche Gedanken kommen. Ich nutze dann eher den Jahreswechsel, um so ein bisschen Revue passieren zu lassen, was in dem Jahr passiert ist und ein bisschen zu vergleichen, wo ich jetzt stehe und wo ich vor einem Jahr stand, dass ich eher da mir so ein bisschen Gedanken mache und einfach immer an dem 31. ein paar Minuten für mich immer an dem Abend auch hab, wo ich so ein bisschen überlege, okay, komm, was ist hier passiert, wofür ist man dankbar, was lief vielleicht nicht so geil, wo möchte ich in einem Jahr stehen und das einfach für mich so ein bisschen, ja, mir überlege, aber ich habe jetzt nicht sowas, Alter, ab 1. Januar ja, keine Ahnung, mache ich das und das. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Wie sieht's bei dir aus?
Auch wenig. Also ich bin voll bei dir, dass für mich ein Jahreswechsel immer eher eine Gelegenheit der Reflektierung ist, was ist in den letzten 12 Monaten passiert. Und das war ein schöner Gedanke, den ich neulich hatte, mit einem Kumpel drüber gesprochen habe. Weil es gab 2025 auch einige Phasen, in denen ich nicht so zufrieden war und mental nicht so auf dem allerbesten Level. Aber wenn man dann zurückblickt am Ende des Jahres, selbst wenn es Struggles gab und selbst wenn man nicht immer so auf dem Hoch war, in meiner Erfahrung zumindest sicherlich irgendwo auch eine privilegierte Aussage, aber stechen dann doch irgendwie die Highlights raus. Und das finde ich immer ein ganz schönen Gedanken und ganz schöne Art, aus einem Jahr rauszugehen. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel 2025. Ich habe meinen Master endlich abgeschlossen und ich war das erste Mal bei NBA-Spielen akkreditiert. Ein Highlight, in das du dich sehr gut reinfühlen kannst. Und ich bin mir sicher, bei dir, ja, wenn du jetzt auf das Jahr zurückguckst, gibt es auch viele Highlights, die rausstechen und die dann dieses Jahr so am meisten geprägt haben. Und das finde ich sehr schön. Ich habe Dinge, die ich erreichen möchte 2026 und die ich jetzt dann auch konkret angehen will, früh im Jahr, was Ernährung und Abnehmen angeht, was berufliche Weiterentwicklung angeht. Ich würde sie aber auch nicht wirklich als Neujahrsvorsätze. Also da bin ich bei dir. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, sich dann hinzustellen und irgendwie zu sagen, Ende November, ja, also ab dem neuen Jahr. Ja, ich finde, man kann das gerne machen, sich Dinge vornehmen für ein neues Jahr und Pläne schmieden und überlegen, wie möchte ich in das Jahr starten. Aber ich bin jetzt auch kein Fan von irgendwelchen strikten Neujahrsvorsätzen, muss ich sagen.
Mhm. Wunderbar. Dann haben wir's.
Dann haben wir's. War schön. Eine mal wieder lange Aufnahme. Wer hätte es gedacht? Es war eine sehr schöne Aufnahme. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Auch diese, wie gesagt, für uns letzte Aufnahme des Jahres. Für euch erste Folge des neuen Jahres. Wie gesagt, wir hoffen, ihr seid alle gut reingerutscht. Wir wünschen euch einen fantastischen Start ins Jahr 2026. Auch Double Step Back technisch kommen da viele Dinge auf euch zu. Ich freue mich riesig auf unseren Trip, der jetzt bald ansteht, mein Lieber. 20. Februar fliegen wir, ne?
Ja. Ja.
Das ist nicht mehr so lang.
Ich freue mich. Ich habe sehr, sehr Bock. Wie gesagt, wir werden in den nächsten Wochen auch immer mal so kleine Hints geben. Wie viele Spiele, was für Spieler eventuell, wie viele deutsche Spieler und so ein paar kleine Brotkrümel verstreuen.
Wollen wir jetzt? Ich würde jetzt einen kleinen Brotkrümel. Wenn du dagegen bist, schneiden wir es einfach raus.
Nein, hau raus.
Es geht in zwei Städte. Ich glaube, das hatten wir schon verraten.
Ja.
Und es sind beides Städte, in denen keiner von uns bereits war.
Sehr schöner Hinweis. Ja, sehr, sehr schön.
Es natürlich noch mal cooler macht, das ist das erste Mal, wir waren in L.A. zusammen, wir waren in San Francisco zusammen, da warst du aber jeweils schon zu den Zeitpunkten. Das heißt, wir werden jetzt das erste Mal so richtig zwei Städte gemeinsam neu für uns entdecken, wo ich mich sehr drauf freue.
Genau, zwei Städte, in denen wir beide noch nicht waren, auch zwei Städte, in die sich, ich will es nicht ausschließen, aber wo sich so Community-Reisen nicht so anbieten. Das war bei mir auch so ein Gedanke, dass ich halt auch immer gucke, okay, die Community-Trips in diese absoluten Big-Cities, dann kann man ja vielleicht, wenn man so für den Podcast jetzt verreist, da kann man ja vielleicht mal so ein paar von den anderen Städten mitnehmen. Das sind jetzt auch keine kleinen Städte, auf gar keinen Fall, aber es sind Städte, wo du jetzt, aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt darüber nachdenke, okay, wie komme ich da im nächsten Jahr mal hin, und dann gibt's halt basically die beiden Möglichkeiten, Community-Trip oder Podcast-Trip, und dann bin ich ja so, okay, das bietet sich wahrscheinlich eher so als Podcast-Trip zu zweit an, anstatt da jetzt versuchen, dass man versucht, irgendwie 10 Leute zu finden, die da auch hinmachen. Vielleicht mal irgendwann, aber zwei Städte,
auf die ich
richtig Bock hab. Richtig Bock.
Ich wollte gerade sagen, die erste der beiden Städte, das ist vielleicht schon Community-Trip-Material, würde ich sagen.
Ja, aber das könnte ein Krampf werden. Das könnte ein Krampf werden. Hat's auch schon gegeben bei dem einen oder anderen weiteren Creator, aber ich glaube, für mich könnte das ein Krampf werden. Deswegen freue ich mich da umso mehr drauf, die Stadt dann mal mit dir zu experiencen und zu schauen und mal ein bisschen zu scouten für vielleicht einen späteren Community-Trip eventuell dorthin. Nee, zwei Städte, wo wir noch nicht waren, die sehr, sehr exciting sind. Ich freue mich. Und wie gesagt, in den nächsten Wochen kommen dann auch immer mal weitere Hinweise. Und wenn wir dann vor Ort sind, werden wir es verraten, so wie in San Francisco, wobei wir San Francisco so gehintet haben, dass es basically die meisten schon wussten, wo es hingeht.
Ja, stimmt.
Das versuchen wir diesmal nicht so zu machen.
Okay, Freunde, vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten, für euren Support. Schaut doch gerne auf Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt, auf noch mehr Double Step Back. Schaut gerne bei Holy vorbei, wenn ihr Lust habt, auf leckere Drinks und uns da indirekt ein bisschen zu unterstützen. Links findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Frohes Neues zusammen. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.